Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft, vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteilkommen, was ihr uns geben wolltet.
Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Vielen Dank.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 12. Spieltag. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Moderator und freue mich sehr, dass ich über den 12. Spieltag reden kann mit hervorragenden Gästen. Als da wären zum einen eine bekannte Stimme aus vielen Schlusskonferenzen, Martin Grabmann von meinsportradio.de und passionierter FC-Fan. Ratet mal, zu welchem Verein wir unter anderem einen Schwerpunkt heute legen. Hallo Martin.
Hallo Max.
Du freust dich sicherlich schon auf die
absolut
bevorstehenden 90 bis 370 Minuten. Nein, wir wollen heute eine etwas kürzere Sendung machen, aber dazu sage ich gleich noch etwas. Und wir haben heute zwei Neulinge mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Zum einen Clemens Boissaré, BVB-Anhänger, BVB-Blogger und in der BVB-Fanabteilung tätig. Und jetzt dürft ihr raten, zu welchem Verein wir noch einen Schwerpunkt legen. Hallo Clemens, hi.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr. Ich habe dich, glaube ich, schon vor Ewigkeit mal in der Blogshow verlinkt. Damals hast du noch aktiver gebloggt, kann es sein?
Richtig, ja. Ich habe vor Jahren, will ich was sagen. Nee, so lange ist es nicht her. Aber ich habe das vor einiger Zeit mal drangegeben, einfach aus Zeitgründen. Und genau, habe in der Vergangenheit regelmäßig über den BVB auch in meinem privaten Blog berichtet. Mittlerweile mache ich das anderweitig, sowohl in meinem journalistischen Beruf als auch für das vielleicht für einige bekannte Fans sein schwarzgelb.de als auch für die BVB-Fan- und Förderabteilung. Also andere Kanäle gefunden quasi.
Also hast du den berühmten vom Hobby zum Beruf gemacht, Sprung geschafft.
Sozusagen, genau, richtig.
Glückwunsch. Sobald die Kasse beim Rasenfunk klingelt, habe ich das auch hingekriegt. So, und wir starten zu dritt in die Runde, denn wir haben noch auf eure Wünsche hin, ja, ich hatte ja gefragt, welchen Verein ihr gerne mal wieder ausführlicher behandeln wollen würdet, und da wurde unter anderem der VfB sehr oft genannt, am öftesten sogar. Und deshalb habe ich zu Gast Christian Prechtl, Kommunikationsberater und VfB-Fan und unser Experte für die Stuttgarter. Hallo Christian.
Grüß dich Max, hallo.
Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, freue mich.
Wir starten heute in eine besondere Sendung. Es wird eine besondere Herausforderung für die Gäste, hoffentlich nicht für die Hörer, denn ihr habt es vielleicht schon im Aufnahmezeitpunkt gemerkt, diese Aufnahme hier wird erst am Montagmittag, zumindest fingers crossed ist das der Plan, erscheinen. Mich hat leider ein Virus das komplette Wochenende lahmgelegt und ich habe so wenig wie noch nie von einem Spieltag gesehen, aber dafür habe ich ja meine Gäste und wir kriegen das sicher auch so hin. Lasst uns gleich mal reingehen und wenn wir den Christian zum VfB hier haben, dann gebührt es der Respekt, dass wir auch mit dem Spiel Bayern gegen VfB starten, wobei vielleicht gebäre es auch dem Respekt, gar nicht über dieses Spiel zu reden, Christian, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, zunächst mal zu viel der Ehre, vielen Dank. Es ist ja so, also als VfB-Fan habe ich vor dem Spiel schon wenig Hoffnung gehabt, dass die da was reißen. Und dann habe ich den Trainer gehört, wie er gesagt hat, wir wissen, wie wir denen wehtun, wir wissen, wie wir denen Aufgaben stellen. Das ist ein Selbstbewusstsein, das wir alle ja schon kennen vom Trainer. Ich möchte mal in Klammern dazu setzen, meine Meinung zum Trainer ist vielleicht auch dem einen oder anderen nicht unbekannt. Und jetzt das eine ist, selbstbewusster aufzutreten. Also mit dem Mundwerk zunächst mal. Wenn man dann aber auf dem Platz körperlos spielt, keine Zweikämpfe sucht. Ich glaube, es gab keine gelbe Karte im ganzen Spiel, was nicht heißt, dass ich jetzt Fan gelber Karten bin, aber wirklich mit sehr wenig Einsatz gespielt, dann ist das schon quasi mehr als überheblich, wenn man im Vorfeld so redet. Und ich habe den Eindruck, man hat über dieses ganze Systemgelaber, hat man also über die Systemfrage, hat man vielleicht die Einstellungsfrage vergessen. Beim VfB.
62% Zweikämpfe gewonnen pro Bayern, sprechen da ein bisschen für dich. Habt ihr das Spiel auch so gesehen, Clemens und Martin? Clemens, fang mal an.
Ja, ich denke mal, das ist so dieses typische, wir wollen in München mitspielen und machen dann halt die gröbsten Fehler, die man in München eigentlich machen kann. Ne? Also wenn man, ich weiß nicht, wann haben die Bayern das letzte Mal im eigenen Stadion die 1-0-Führung durch einen Konter erzielt, und zwar durch einen Konter par excellence. Am Ende waren es, glaube ich, 6 gegen 1.
An der Mittellinie schon
das,
fast.
Ja, genau. So, das zeugt halt einfach diese Naivität, mit der der VfB da vielleicht auch in die Partie gegangen ist. Ja, also die Frankfurter haben es in der Vorwoche gezeigt, wie meiner Meinung nach momentan die einzige Art und Weise ist, zumindest für Teams wie den VfB Stuttgart, gegen die Bayern überhaupt irgendwas zu holen. Ja, dieser Verein oder diese Mannschaft ist so unfassbar stark, da kann ein VfB Stuttgart die spielerisch einfach nicht mithalten. Und wenn man das versucht, dann ist man naiv. Und wenn du jetzt als VfB-Anhänger sagst, dass das schon in der Vergangenheit häufiger vorgekommen ist, ich kann es nicht sagen, ich verfolge den VfB 2-mal pro Saison meistens, ja, wenn sie in Dortmund oder wir in Stuttgart spielen.
Ich glaube, da beneiden dich viele VfB-Fans gerade drum. Ja.
Das mag sein, ja. Aber also was ich einfach sagen will, ist, mich überraschte das nicht, dass es anders. Ich war überrascht, dass es nur 4-0 ausging. So, und das lag natürlich daran, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit dann einfach mal 3 Tempostufen rausgenommen haben. Das Ding hätte ja auch, wenn die das ansatzweise so durchgezogen hätten, auch noch wesentlich höher ausgehen können.
Einfach bei allem Geheul von wegen, es ist eigentlich nur 2-1 ausgegangen, ne? Das ist dann ja auch wieder ertönt.
Ja, aber das ist ja auch dieses Schönreden, was ich beim VfB irgendwie diese gesamte Saison über mitverfolgen darf. Also das ist ja, wir waren ja eigentlich viel besser und wir haben ja eigentlich so viel mehr Torchancen, ja, aber am Ende des Tages habt ihr wie viele Punkte bislang? 6 oder 7 oder so? Also, keine Ahnung.
Das ist so ungefähr.
10, okay, ja. Also das ist halt einfach desaströs. 27 Gegentore, ja. Muss man, also
mit diesem System
in München, mit der Abwehr in München so spielen zu wollen, das ist halt dämlich.
Egal, was für ein System du da spielst, oder? Die Taktik ist doch dann, die kannst du dir schenken, ob die mauern oder nicht, oder ob die hochstehen oder nicht, die kriegen halt einen eingeschenkt in München. Dazu sind die Leute einfach zu schwach. Ich meine, was mir noch auffällt auch, wer in Stuttgart hoch angesehen ist, ist der Serie Dier, als weinender Ivorer damals verpflichtet. Der ist gut, der macht viel, der setzt sich ein, der geht drauf und so weiter, aber den als ordnende Kraft im Mittelfeld zu haben, ist halt auch so eine Sache. Da sind vielleicht viele anderer Meinung, aber er verliert zu viele Bälle, er ist zu chaotisch, er hält seine Position nicht und so weiter. Das kommt halt dann auch noch dazu, dass du halt auch den als Gott im Team hast, der verbreitet auch viel Chaos bei allem Einsatz, den er bringt. Ich hätte da von Anfang an schon seit Jahren eigentlich den Grueso mal lieber gesehen, der aus meiner Sicht eine super WM gespielt hat und dann, wie viele andere auch, beim VfB halt einfach auf der Bank sitzt, verschimmelt. Dem wird die Motivation genommen und so weiter. Das ist ein junger Typ, den hätten sie viel mehr bringen können, aus meiner Sicht, also schon früher.
Aha, interessant, dieser Name fällt im Rasenfunk schon zum zweiten Mal. Wir hatten im letzten Januar eine Folge, da hat uns der Blogger Ed Bimbishausen, Julian Ritter, Hoffenheim-Blogger, darauf hingewiesen, dass ihr immer dann nicht verloren habt, wenn Grueso gespielt hat. Prompt nächsten Spieltag Grueso im Kader, in der Aufstellung und zack, verloren. Mhm. Aber gut,
damit der ist ja auch noch jung. Jung und der braucht Einsatz und so weiter. Ich meine, diese Sachen hatten sie ja immer. Da hatten sie den Rüdiger hinten drin. Der musste alles machen. Das war der einzige, sage ich mal salopp, mit dicken Eiern. Und trotzdem haben alle geschimpft. Der musste das Spiel aufbauen, der musste hinten klären und so. Der war 20 Jahre alt oder wie? Der hatte niemand nebendran, der ihn gescheit, zu dem er aufsehen konnte. Früher hatten sie mal den Taski da hinten drin. Das war auch nicht jetzt der beste Innenverteidiger der Welt oder Defensivspezialist, aber der konnte den jungen Leuten viel zeigen. Sowas gibt's gar nicht mehr jetzt. Jetzt kommt der Sunic. Fünf Jahre, 5 Clubs, ich behaupte nach wie vor, ohne Scouting verpflichtet, auf den letzten Drücker. Und nach einem Spiel in Hertha, super Verpflichtung. Und jetzt sieht man halt, was dabei rauskommt.
Ja, aber bevor jetzt die Hörer glauben, Martin macht die berühmten meinsportradio.de Sit-Ups, die vor jeder Sendung machen, hat er uns im Vorgespräch verraten. Kurz noch eine Frage an dich, Martin. Wenn ich mir die Statistik anschaue, dann sehe ich 179 angekommene Pässe beim VfB Stuttgart bei den Bayern. Und das ist tatsächlich, ohne dass ich jetzt nochmal jeden Spieltag einzeln recherchiert habe, ich glaube das erste Mal, dass ein Team weniger angekommene Pässe hat als der SV Darmstadt. Ist das von mir jetzt nur blanker Populismus, wenn ich sowas bei einem Spiel bei Bayern auspacke? Sag ja.
Blanker Populismus, es geht in die Richtung, Max. Ja. Ja. Also, wie sollte es anders sein?
Ich wusste nicht, wie ich dich anders reinhunze so als mit Populismus, sorry.
Es ist aber generell natürlich so, die anderen haben es ja eigentlich schon gesagt, der große Fehler, den Stuttgart gemacht hat, war, dass sie genauso gespielt haben wie zwei andere Mannschaften, die mir in dieser Saison einfallen, die genauso gespielt haben und aufgetreten sind bei Bayern, und das waren Dortmund und Wolfsburg, die dann mit jeweils 5-1 verloren haben. Und du bist halt als VfB Stuttgart, auch wenn der Trainer das vielleicht so sieht, nicht auf Augenhöhe mit Dortmund und mit Wolfsburg, sondern du bist als VfB Stuttgart im Abstiegskampf und bist vielleicht auf Augenhöhe, und selbst das vielleicht in manchen Belangen nicht, mit Eintracht Frankfurt. Wenn die 1-1 versuchen, so zu spielen wie Frankfurt letzte Woche, haben sie vielleicht das Glück, dass sie da nur 2 kriegen oder vielleicht nur 1 kriegen. Aber wahrscheinlich bei der Abwehr, auch das haben die anderen beiden ja schon gut ausgearbeitet, wirst du trotzdem 1 fangen, aber das überhaupt nicht zu versuchen, sondern von vornherein zu sagen, wir stehen hier den Bayern auf den Füßen und lassen uns dann abschießen, und dass es dann eben nur 4-0 war, gut, die 2 Tore hätten nicht zählen dürfen, aber die Bayern haben auch nach 45 Minuten aufgehört, nach vorne zu spielen. Wenn die durchgezogen hätten 90 Minuten, wäre das richtig hoch geworden, und das darfst du in der Situation, der VfB Stuttgart ist, wir haben letztes Jahr einen sehr, sehr engen Abstiegskampf gehabt, am Ende auch auf jedes Tor in der Tordifferenz ankommen kann, einfach nicht machen.
Ja. Jetzt haben wir ja die etwas besondere Situation in dieser Bundesliga-Saison, dass die Spiele gegen die Bayern so ein bisschen das Streichergebnis sind. Da kriegt man, wenn dann, nur Bonuspunkte, so wie jetzt die Eintracht. Die dürfen sich über quasi, ich gucke gerade, 13 Punkte plus einen Bonuspunkt freuen, den sie geholt haben im Spiel gegen die Bayern. Deswegen lass mal von dem Spiel weggehen, und Christian hat ja damit schon angefangen. Christian, du bist unter anderem dadurch aufgefallen, dass du vor eurer Mitgliederversammlung einen offenen Brief an die VfB-Familie geschrieben hast auf deiner Webseite. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Da hätte ich erstmal eine Frage, weil ich ja auch gelesen habe, du bist Kommunikationsprofi. In diesem offenen Brief lese ich sehr, sehr viele Informationen, die mir vorher nicht bekannt waren, von wegen, es gab Treffen mit Tuchel, es gab Sponsorentreffen, um eventuell Krombacher abzulosen, Tüton wurde nie richtig gescoutet, Porsche wollte eventuell einsteigen. Darf ich dir denn überhaupt alles glauben, wenn du ja Öffentlichkeitsarbeit machst, beruflich?
Ja, du darfst mir glauben, dass ich offen auf meiner Seite nichts behaupte, was nicht aus meiner Sicht hinreichend belegt ist.
Zwei-Quellen-Prinzip auch?
Ich mache Quellen, natürlich hier Quellenschutz. Ich werde jetzt klar nicht sagen, von wem und so, ist ja klar. Aber ich halte mich für relativ gut informiert mittlerweile in der Szene um den VfB. Ich habe da auch in diesem Brief geschrieben, ich bin ja jetzt nicht seit gestern erst im Stadion, und du lernst viele Leute kennen und du hörst einfach Sachen. Und ich bin beileibe nicht der Einzige, der diese Informationen hat in und um Stuttgart. Also zum Teil ist das schon Monate vorher mal ausnahmsweise in der Zeitung thematisiert worden. Das ist auch eine meiner Klagen gewesen, dass von der Presse viel zu wenig Fragen gestellt werden zu Vorgängen, die durchaus mehr als fragwürdig sind.
Mhm. Gab es da nicht mal diesen Schulterschluss im Abstiegskampf, dass die Stuttgarter Zeitung gesagt haben, sie werden jetzt erstmal nicht kritisch berichten oder irgendwie sowas Ähnliches, habe ich da noch im Hinterkopf?
Ja, da waren sogar Weiß und Rot im Spiel. Ich weiß nicht, ob sie sogar dort Trikots getragen haben dann bei der Arbeit. Irgend sowas war da schon klar. Mhm. Aber also das Thema Tuchel treibt mich zuvorderst um. Das ist halt jetzt leider nicht mehr aktuell, aber die Vorgänge um diese ganze Geschichte, die habe ich ja auch auf der Mitgliederversammlung dann vorgetragen. Also ich habe es ja nicht bei diesem Brief belassen, sondern ich bin ja auch hingegangen und habe mich dahingestellt und habe die direkt adressiert.
Also du hast quasi angesprochen, dass nach deinen Informationen es ein Gespräch mit Tuchel und sogar Zetsche von Mercedes-Benz gab und er zum VfB wollte und ihm dann per SMS abgesagt wurde. Wie war die Reaktion auf der
Der Dr. Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende, ist während seiner Antwort vor Schreck aufgestanden und konnte das nicht mal noch so weich dementieren. Und dementsprechend ist ja dann auch der Aufsichtsrat krachend, wie sagt man, abgemeiert worden und mit 71, irgendwas Prozent nicht entlastet worden. Hm. Kurz darauf sind sie ja auch zurückgetreten, die beiden,
ja,
die da adressiert wurden.
Das hört sich, also das ist jetzt ja quasi ein Teil der Misere. Das hatten wir schon öfter im Podcast. Wir hatten auch Stefan Rommel schon zu Gast, der schon vor einem Jahr gesagt hat, beim VfB ist das Problem, dass es keine Unternehmenskultur gibt und dass das quasi von oben nach unten ein schlecht aufgestelltes Unternehmen ist. Das ist ja quasi die eine Sache. Und die andere Sache ist ja dann die aktuelle sportliche Führung.
Ja.
Du bist kein Fan von Zorniger. Das habe ich jetzt schon rausgehört.
Ja, ich bin vor allem kein Fan von Robin Dutt. Dessen Verpflichtung mir schon, also sobald es bekannt wurde, hat mir das die Haare zu Berge stehen lassen. Weil also dem Tuchel abzusagen, aus welchen Gründen auch immer, da wird ja diskutiert, viele sagen, der wollte doch nicht kommen oder so. Und meiner Information nach hat er gesagt, er kommt auch in die zweite Liga. Und er möchte bezahlt werden wie in England, er möchte bezahlt werden und er bezahlt sein eigenes Team. Das geht beim VfB nicht. Da wollen andere Herren mitsprechen. Kurz darauf kam der Robin Dutt um die Ecke über den Anwalt des Präsidenten, gemeinsamer Anwalt Christoph Schickhardt, ja auch kein Unbekannter in der Bundesliga. Das ist aus meiner Sicht Vetterles der übelsten Sorte, was nicht heißen soll, dass Vetterles per se schlecht ist. Beim FC Bayern, da heißt es vielleicht anders, da heißt es vielleicht Amigo oder sonst irgendwas. Da funktionieren die Sachen aber. Beim VfB funktioniert es halt nicht. Jetzt haben wir lang genug in der Vergangenheit so, und da kannst du noch über Porsche reden und VW verhindert und Mercedes verhinderter Einstieg von Porsche als Sponsor und so. Kannst du viel erzählen drüber. Aber mit dem Robin Dutt, ich erlebe den als einen, der kann super reden. Der redet frei, der hat auch auf der Mitgliederversammlung 15 Minuten frei geredet. Der hat diese viel besungene PK zum Einstand ja gemacht, vom großen Umbruch geredet und so weiter. Da hängen die Leute an seinen Lippen. Da tritt er auf, der hat einen Plan, der Mann, der ist selbstbewusst, der ist souverän und so weiter. Und so funktioniert das. Aus meiner Sicht kriegt er so seine Jobs. So hat er wahrscheinlich auch beim DFB den Job bekommen. Aber was dann kommt, also das Reden ist das eine, das Umsetzen ist das andere. Und da kommt halt nichts. Da habe ich schon vor der Saison gesagt, was ist denn jetzt das für ein Kader? Wo ist denn da der Umbruch? Wo ist denn da jemand besser? Sie haben den Rüdiger verkauft. Nach meinen Informationen wollten sie den schon früh loswerden. Und da auf den letzten Drücker kam der Toni Sunic. Das ist keine Verstärkung. Den Ulreich haben sie vergrault. Der ist stark auf der Linie, schlecht in der Spieleröffnung, Strafraumbeherrschung und so weiter. Der kommt, der Tyton kommt, der beraten wird vom Sohn von Huub Stevens, der da eben mal auf dem Hof vorfährt und zack, haben wir diesen Torwart, der genau die gleichen Stärken und Schwächen hat wie der Ulle. Und jetzt spielt er. Dass er mit Schlangerak verletzt ist, tue ich mich schwer, da das richtig zu beurteilen. Ich habe nur gehört, in Dortmund lachen sie sich jetzt noch ins Fäustchen, dass sie den noch für Geld losbekommen haben. Der BVB, Clemens, vielleicht weißt du da was oder so, aber solche Sachen höre ich in Stuttgart und passt für mich rein in das Bild eines schlecht bis gar nicht funktionierenden Scoutings, eines Spieler werden verpflichtet einfach so, zum Teil ohne beobachtet zu haben. Es kann so nichts werden.
Und ganz kurz,
sonst rede ich noch mehr über den Robin Dutt.
Aber ganz kurz zu Mitch Langerak vielleicht an der Stelle. Also bei uns gab es da durchaus, zumindest mal ein weinendes Auge, weil er natürlich als Kerl sehr sympathisch erstmal ist, weil er aber auch durchaus sportliche Qualitäten gezeigt hat. Doof für ihn gelaufen ist sicherlich, dass er in der Bewährungsprobe, dem DFB-Pokalfinale letzte Saison, nicht die glücklichste Figur gemacht hat, da auch durchaus seine Schwächen zutage gekommen sind. Aber das ist durchaus ein Torwart, den ich beim VfB ganz klar als Nummer 1 gesehen hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und der habe ich auch durchaus, so wie ich das vergleichen kann mit den Spielen, die ich von Ulrich bislang gesehen hatte, dem voraus gewesen wäre. Sowohl was die Strafraumbeherrschung als auch was das Linienspiel angeht. Plus noch ein sehr junger Kerl auch immer noch ist, mit gehörigem Potenzial dahinter. Also da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, dass es beim VfB ja auch irgendwie momentan eine Phase ist, wo wenn Scheiße laufen kann, es dann auch Scheiße läuft und die Spieler, die irgendwie als Leistungsträger eingeplant worden sind, sich gerne mal langfristig verletzen, so beim Fall Langerick, meiner Meinung nach, war das ein guter Deal für euch.
Ich meine, dass der schon vorher verletzt war. Nicht, also von wegen, ob das ein guter Torwart ist oder nicht. Ich meine, man lacht sich dort ins Fäustchen, weil man diesen lang Verletzten, der mit einem schweren Schaden da rumläuft, dass man den losbekommen konnte. Boah, das habe ich gemeint.
So, als Dauerverletzt ist er mir jetzt wirklich nicht aufgefallen. Aber
ja okay.
Was man so hört. Ja, also wirklich, in Dortmund war das jetzt, ne, man hat sich wegen dem Pokalfinale ein bisschen ins Fäustchen gelacht, dass er jetzt weg ist, aber weil er da halt wirklich kacke war, aber am Ende des Tages mehr als solider Bundesliga-Torwart, meiner Meinung nach.
Gut, dann habe ich Hoffnung, dass der bald wieder fit ist und dann ein wenig mehr Souveränität ausstrahlt hinten.
Ja, vielleicht hatten wir den entscheidenden Streitpunkt, vielleicht auch innerhalb der VfB-Fans, jetzt gerade schon angesprochen, weil Clemens hat gesagt, das ist halt so eine Phase, wo es auch gerade echt schlecht läuft und viele Dinge einfach gegen den VfB fallen. Und jetzt meine Frage an dich, Christian, ist es denn eine Phase? Wir haben jetzt den 12. Spieltag, Platz 16 mit 10 Punkten. Zugegeben, es gab viele unglückliche Einzelfehler, Pech. Und das gab es in der letzten Saison auch schon. Aber wie siehst du das? Ist das eine Phase noch?
Also, wenn das eine Phase ist, ist es eine schier gar endlos scheinende Phase, weil wir sind jetzt, kann sein, dass ich mir irre, aber wir sind seit in der 5. oder 6. Übergangssaison hintereinander beim VfB. Also das ist beileibe nichts Neues. Im Grunde ist es seit 2007, ist es ja beständig nach den Bach runtergegangen beim VfB. Und da ist in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden. Da ist dann aber auch jetzt eben beim dritten Neuanfang in Folge viel falsch gemacht worden. Ich meine, es sind Sachen, die sind ja auch öffentlich thematisiert worden, dass du an den Schlüsselpositionen im Verein lauter Leute hast, die keine bis ganz wenig Erfahrung auf diesem Posten haben. Mhm. Und zwar auf allen Schlüsselpositionen. Ich meine, nichts gegen mal ein Experiment oder so, aber komplett den Trainer, den Sportvorstand, den Präsidenten, das sind eben drei Positionen, da musst du wenigstens vielleicht einen dabei haben, der da weiß, wie es geht. Und ich habe den Eindruck, sie wissen es halt nicht. Ich meine, mit alternativlos anzufangen vor so einer Saison, das ist halt auch aus meiner Sicht, ist das taktisch falsch. Was denken denn die Gegner drüber, wenn der Trainer vom VfB immer so redet mit, wir schaffen das, wir sind unser System, das ist einfach, damit kannst du gegen jeden gewinnen und so weiter. Ich meine, die fühlen sich doch zum Teil da auch vielleicht ein bisschen wunderlich, ob der Souveränität dieses Trainers, der dann 6 Spiele am Stück verliert und jetzt was, 27 Gegentore hat in 12 Spielen. Ich meine, das passt halt nicht.
Gut, da sprichst du natürlich auch ein bisschen als Kommunikationsprofi und da reden wir jetzt viel über Außendarstellung. Wenn wir jetzt mal nur angucken, was auf dem Platz ist, dann kann man euch ja schon zugestehen, es hat ein Umbruch stattgefunden. Denn so wie Stuttgart jetzt spielt, mal unabhängig von den Ergebnissen, haben sie schon ganz, ganz lange nicht gespielt. Und wenn ich mit Stuttgart-Fans rede, dann kommt an irgendeinem Punkt des Gesprächs immer wieder das Bedauern, dass man damals nicht an Thomas Schneider festgehalten hat, der auch nach einem sehr guten Start mit einem guten Spielsystem in so eine Phase reingekommen ist, wo es wirklich gar nichts mehr lief. Und ich kenne wirklich einige VfB-Fans, die sagen, Mensch, das war vielleicht der erste große Fehler, dass wir da nicht dran festgehalten haben. Da kann man ja jetzt auch aus dieser Richtung argumentieren und sagen, naja, also spielerisch macht ihr gerade einen Umbruch durch und dann muss man vielleicht auch da jetzt einfach mal durch, weil ja, sieht jetzt halt wieder nach Abstiegskampf aus, so war es letzte Saison auch, aber Hüb könnte er ja jetzt schon mal nicht mehr holen. Das war ja schon ein guter Move von Hoffenheim.
Ja, also das ist grundsätzlich richtig, was du sagst, Max, aber wenn man jetzt guckt, ich war gegen Ingolstadt im Stadion und gegen Darmstadt. Da hat man zu 0 gewonnen. Aber da hat man eben deswegen gewonnen, weil man nicht dieses hochstehende Gegenpressing sonst was gespielt hat, sondern aus meiner Sicht hat man so gespielt wie unterm Hüb. Mhm. Da war nämlich viel mehr Absicherung und so weiter. Das war grausam anzuschauen. beide Spiele grausam anzuschauen, was mir am Ende natürlich scheißegal ist, wenn da mal Punkte kommen. Ich meine, jetzt gehen wir bald in die Winterpause, jetzt kommen noch ein paar schwere Matches und wenn du am Ende mit, wenn das dumm läuft, was weiß ich, mit 11, 14 Punkten in die Winterpause gehst, dann ist es noch düsterer als in den Vorjahren. Mhm. Da musst du ja in der Rückrunde schon extrem viele Punkte holen und die traditionelle Super-Rückrunde des VfB, auf die sich zu verlassen, ist, finde ich, nicht genug.
Um vielleicht alle mit ins Boot zu holen, die nicht, so wie du, den Spielplan vor Augen haben. Ihr spielt jetzt noch gegen Augsburg zu Hause, auswärts bei Dortmund, zu Hause gegen Werder, auswärts bei Mainz und dann nach dem DFB-Pokalspiel noch zu Hause gegen Wolfsburg. Also ich würde sagen, da sind mit Werder, Mainz und Augsburg noch drei mit dabei. Da müssen Spiele runterfallen und dann zwei Bonusspiele. Wo vielleicht was geht. Aber kann sich ja auch noch drehen.
Naja, du musst im Grunde zwei, drei von denen musst du ja fast gewinnen. Und wie die in Mainz gewinnen sollen, jetzt Augsburg hat es auch schwer gerade, muss man sagen. Also die musst du halt gewinnen. Und dann werden sie aus meiner Sicht eben wieder so hingehen wie gegen Darmstadt und wie gegen Ingolstadt. Mhm. Und nicht mit Hurra und alle durch die Mitte und zack.
Aber ist das dann nicht auch okay, weil du hast ja, andererseits wirst du ja zorniger vor, dass er zu sehr an seinem offensiven System festgehalten hat, sowohl am Anfang der Saison auch bei gefühlten 500 Grad gegen Eintracht Frankfurt, als auch jetzt irgendwie auswärts bei den Bayern. Wirkt auch so ein bisschen so, als könne es zorniger jetzt nicht nur dir, sondern auch anderen VfB-Fans, die ich kenne, es auch gar nicht so wirklich recht machen.
Also Er hat natürlich viel angerichtet mit seiner Außendarstellung, wie er geredet hat. Aber ich denke, am Ende, der Trainer ist jetzt unser Problem, weil er sein Ding durchziehen will und da allzu unbelehrbar scheint. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt so weitermacht wie gegen Darmstadt und Ingolstadt, dann besteht Hoffnung, dass er Punkte holt. Aber dann kommt so ein Spiel wie in Leverkusen, da führst du 3-1 und dann alle Mann nach vorne. Also da habe ich gedacht, ich sehe nicht recht, das noch herzugeben. Ich meine, Trainer Schmidt gegen Trainer Zorniger, das sind ja im Grunde beides die gleichen Trainer. Die spielen ja auch die haben die gleichen Vorstellungen vom Spiel. Der Schmidt ist nach außen hin ein wenig, wie soll man sagen, wenn man es negativ sagt, ein wenig schleimiger, wenn man es positiv sagt, ein wenig geschickter. Der stellt sich da etwas anders dar, aber unterm Strich kommen sie beide aus dem gleichen Stall sozusagen und haben auch die gleichen Vorstellungen vom Spiel. Dass der Zorniger aus meiner Sicht war das klar vercoacht, dieses Spiel in Leverkusen. Und sowas muss einfach nicht sein. Und in der Situation muss es gleich dreimal nicht sein. Mhm.
Okay, jetzt haben wir viel über den VfB gehört, Christian. Jetzt musst du uns kurz, bevor wir dich dann verabschieden in deinen wohlverdienten Montagvormittag, Karten auf den Tisch, Prognose, wo kommt ihr denn raus bis zur Winterpause? Und wir werden dich an deinen Worten messen.
Oh, auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Wir sind unten drin bis zum Schluss, also bis zur Winterpause auf jeden Fall. Und dann ist zu sehen, erstens, was ist mit den Verletzten? Wer kommt da zurück? Das Klima in der Mannschaft ist, soweit ich weiß, auch nicht das Allerbeste. Mal in Klammern dahinter gesetzt. Dann kommt es darauf an, ob die in der Winterpause einen halbwegs tauglichen Innenverteidiger kriegen, der das Ganze ein bisschen stabilisiert hinten. Und dann kannst du mit einer Rückrunde, mit Glück und mit ein bisschen Verstand vielleicht, kannst du schaffen, dich da unten so ein bisschen abzusetzen und dann halt hinteres Mittelfeld wieder. Mhm. Mit Tendenz nach unten. Also, aber ich bin wenig optimistisch, was die Saison angeht. Ich hoffe nach wie vor zum dritten, vierten Mal in Folge, dass wir nicht absteigen, weil Abstieg immer scheiße. Von wegen Neuanfang und so weiter, daran glaube ich nicht. Du musst die Liga halten. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie hinkriegen. Mhm. Langfristig Prognosen schwierig. Mit Robin Dutt habe ich wenig Hoffnung auch auf Langfrist. Über die Ausgliederung haben wir noch gar nicht gesprochen und das Ganze, was da dahinter steckt.
Ja, weil wir leider heute eine kürzere Folge planen. Mhm. Dazu lade ich dich dann nochmal ein. Holt euch doch bitte einfach den Felgenralle, der hat es echt verdient. Da freut sich, glaube ich, ganz Twitter mit. Dann habt ihr einen Innenverteidiger. Ja. Und dann habt ihr auch jemanden, der auch kommunizieren kann, und zwar auf allen Wegen, und der sympathisch ist. Das wäre doch was. Mhm. Christian, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war definitiv nicht das letzte Mal, dass wir dich gehört haben. So viel kann ich dir drohen.
Und gut, mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
Freut mich. Dann bis bald mal wieder, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Robin Dupont.
So machen wir es. Alles klar. Also, tschüss in die Runde.
Mach's gut, Christian. Ciao.
Ciao. Jo,
ciao.
So, und wir machen weiter in der Tabelle. Wir haben über die Bayern kurz gesprochen, aber allzu viel gibt's da auch nicht zu sagen. Und der einzige Verfolger auf weiter Flur ist die Borussia aus Dortmund. Und jetzt könnt ihr mal raten, über welches Spiel ich jetzt reden möchte. Über das Revierderby, das Dortmund mit 3-2 gewonnen hat. Clemens, ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, wie groß dein Grinsen heute Morgen war. Tu's aber trotzdem. Naja,
erstmal sehr verkatert. Derby-Siege an einem Sonntag sind halt erstmal per se auch nur 99% so lustig wie an einem Freitag oder Samstag. Aber ansonsten sehr groß auf jeden Fall.
Meine Damen und Herren, Sie hörten Jammern auf hohem Niveau. Wir haben gerade den Stuttgarter aus der Runde verabschiedet, und du beschwerst dich, dass du den Derby-Sieg, euren 9. Sieg in dieser Spielzeit, dass der auf einen Sonntag gefallen ist. Das ist echt schlimm.
Ja, aber so Derby-Siege, die wollen ja auch entsprechend irgendwie danach zelebriert werden, und das ist halt nur mal an einem Sonntag. Ist schwierig, aber ist alles gut. Ich will mich nicht beschweren. Es hätte trotz alledem niemals anders ausgehen dürfen. Von daher, lass uns zurück zum Wesentlichen kommen. Wir haben 3-2 gewonnen. Alles ist gut.
Ja, dem kann man nicht so wirklich widersprechen, oder Martin? Du als etwas neutralere Sicht auf dieses Spiel, der Dortmunder Sieg ging in Ordnung?
Ich glaube schon. Also auf allem, ich habe das Spiel nicht komplett gesehen. Ich habe tatsächlich eine Zusammenfassung gesehen, oder beziehungsweise mehrere, auch verschiedene, in den verschiedenen Sendungen, die es da so gibt in der Fernsehlandschaft. Und ich denke, dass Dortmund es geschafft hat, zum richtigen Zeitpunkt sich eben nicht aus dem Spiel nehmen zu lassen. Sie machen das Tor, gehen in Führung durch Kagawa, kriegen im direkten Gegenzug im Prinzip, das waren ja 2-3 Minuten später, das Gegentor zum 1-1 von Hüntelaar mit dem ersten Treffer, und lassen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, spielen weiter und schaffen es dann zu dem berühmten, vielbeschworenen, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, unmittelbar vor der Halbzeitpause, das 2-1 zu schießen, und legen dann direkt nach der Halbzeitpause wieder nach, und dann ziehst du dem Gegner natürlich mit diesen zwei Zeitpunkten auch nochmal mehr den Zahn. Also wenn das 3-1 nicht gereicht hat, dann natürlich ein Tor direkt vor der Pause, ein Tor direkt nach der Pause, danke, bitte, und das war's. Und haben sich dann nach dem zweiten Tor von Schalke auch gar nicht mehr aus dem Konzept bringen lassen, und ich glaube, sie haben insgesamt einfach über 90 Minuten die bessere Leistung gebracht, und in einem, von allem, was ich gehört habe und auch selber gesehen habe, sehr, sehr anschaulichen Spiel am Ende die Nase vorne gehabt. Hab mich ehrlich gesagt aber auch nicht wirklich gewundert, weil die Schalker das Problem häufiger hatten, dass die auch mal ganz anschaulich gespielt haben und am Ende doch den Kürzeren gezogen haben in dieser Saison.
Also mit dem ansehnlichen Spiel würde ich dir definitiv zustimmen. Das war jetzt nicht so wie in der vergangenen Saison, wo es Derby, ich will schon fast sagen, keinen Spaß gemacht hat. So ist es nicht. Dominanter Sieg gegen Schalke macht immer Spaß, aber das war zu einseitig. Gestern war es ein bisschen weniger einseitig. Dennoch finde ich dieses Gerede von Königsblauer Seite jetzt im Nachhinein mit man hat einen großen Fight geliefert und kann stolz auf die Leistung sein, da finde ich, macht sich Schalke sehr klein. Das war eine hochverdiente Niederlage in meinen Augen. Das Ding, wir haben es nach dem 3-1, du hast das völlig richtig analysiert in meinen Augen, wir haben es dennoch danach verpennt, den Sack zuzumachen. Und, so viel Ehrlichkeit muss ja auch sein, wir haben danach auch an einer Szene da echt nochmal Sahne gehabt, dass das Ding gegen den Pfosten klatscht und nicht zum 3-3 im Netz landet. Und dann nimmst du dir das Derby völlig aus der eigenen Hand plötzlich. Das ist das, was mich jetzt so im Nachhinein ein bisschen ärgert, dass wir diese Dominanz, die wir eigentlich auf den Platz gebracht haben, gerade nach dem 3-1, dass wir die nicht genutzt haben, um die Blauen da wirklich wegzuschießen. Weil so machst du es unnötig spannend, und so kommt jetzt auch dieses Gerede einen Tag später oder auch gestern Abend noch, dass das ja schon fast ausgeglichenes Derby gewesen sei. Das war es in meinen Augen nicht. Wir waren über 75 Minuten die klar dominierende Mannschaft und haben es einfach versäumt, irgendwie den Sack rechtzeitig drauf zu machen. Das muss man finde ich sagen. Also der sportliche Anspruch bei Schalke, der scheint da irgendwie nicht allzu groß zu sein, wenn man sich jetzt im Nachhinein für so ein Derby feiert. Das war mal anders.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass da bei Schalke die Meinungen auch sehr auseinandergehen. Ich habe auch versucht, für diese Sendung einen Schalke-Fan zu bekommen. Leider hatte niemand Zeit zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Wir holen das aber nach, liebe Hörer, denn ihr habt euch Meinungen zu Schalke gewünscht und das kriegt ihr auch gerne. Was ich aber so bei Twitter gelesen habe, gehen da die Meinungen wirklich auseinander. Also da sind nicht alle auf der, ich nenne es jetzt mal die Breitenreiterlinie von wegen toller Fight, sondern da gibt es auch ordentlich Gegenwind, dass man sich in einem Derby jetzt nicht mit 37% Ballbesitz hinstellen muss. Aber jetzt haben wir ja mit dir einen Experten zu Dortmund. Wenn ich mir jetzt mal so eure gesamte Saison angucke, jetzt auch ein bisschen losgelöst vom Revierderby, dann sehe ich, dass ihr nur einmal verloren habt. Das war dieses 1:5, das Streichergebnis gegen den FC Bayern, das komischerweise zumindest in der Hinrunde auch der BVB hat. Ansonsten sehe ich da nur 2 Unentschieden und 9 Siege. Das ist unfassbar dominant. Man wäre in vielen der letzten Jahre damit auch Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt gewesen. Woher kommt denn das? Ist dass auch so eine Überzeugung wieder auf dem Platz steht? Ist das der Spielidee geschuldet, dem höheren Risiko, dem man geht, wo dann eben auch ein Fehler von Mazzumis nicht mehr so sehr wehtut, weil man vorne einfach direkt danach wieder eine Chance kreiert?
Also erstmal muss man dazu nochmal ganz kurz sagen, wenn man sich die 2 Unentschieden anschaut, dann war das eine Unentschieden beim jetzigen Tabellenvorletzten in Hoffenheim. Gut, da sehen wir traditionell scheiße aus, damit kann man leben. Und dann ein 2:2 zu Hause gegen Darmstadt 98, was vollkommen unnötig war. Mhm. Also das sind 2 Punkte, denen ich echt noch hinterher traue.
Sind sogar 4 Punkte. Jetzt wird es noch übel.
Ja gut, aber ne, ja. Ja.
Schon klar.
So, du darfst dir nicht gegen Darmstadt 98 zu Hause in der 90. Minute einen Ausgleich fangen. So, das war so ein Spiel, danach durfte man bedient sein. Ansonsten ist das eine Saison, die mal wieder richtig Spaß macht. Das ist guter Fußball, das ist teilweise sehr dominantes Auftreten, hast du auch gerade schon richtig gesagt, woher kommt das? Das kommt für mich zum einen dadurch, dass das individuelle Stärken plötzlich wieder ausgeschöpft werden. Also ein Henrik Mkhitaryan ist da immer in Dortmund ein gern gebrachtes Beispiel an der Stelle. Ein Spieler, der für viel Geld gekommen ist, Götze ersetzen sollte, 2 Jahre überhaupt nichts auf den Rasen bekommen hat, mit einigen, ganz wenigen Ausnahmen. Und diese Saison tritt er irgendwo auf, als wenn er, ja, der bessere Götze sei. So. Das ist selbstbewusst, das ist Torabschluss suchen, das ist das Auge für den freien Mann, das sind Ballstaffetten, die wir so in Dortmund in der zweiten Meistersaison 2011, 2012 gesehen haben. Ist einfach richtig, richtig guter Fußball. Das liegt natürlich auch darin, dass wir, das fehlte letztes Jahr so ein bisschen, jetzt wieder auch einen Stürmer haben, der aus nichts Tore macht. Letzte Woche war Bremen, glaube ich, ne? In Bremen hat Aubameyang echt Unfassbares vergeben. Aber ansonsten knipst der Junge halt auch bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Das ist was dem Dortmunder Spiel immer gut getan hat. Das ist auch traditionell irgendwie bei uns wichtig, vorne einen Stürmer zu haben, den man einfach den Ball mal an den Fuß spielen kann und der macht was draus. Lewandowski davor Barrios, davor Frei. So, also da gibt es eine gute Tradition, auch das funktioniert. Und dann bleibt am Ende, ja, wenn das Mittelfeld kreativ ist und sein Potenzial da ausschöpft, und das ist ja enormes Potenzial. Gündogan, der wieder so spielt, als hätte es diese Verletzung nie gegeben. Ein Weigel, der, das hatte sich so ein bisschen schon angedeutet in der Vorbereitung, dass Tuchel von dem total überzeugt ist, der total in dieses Konzept reinpasst, der mit seinem 18, 19 Jahren, ich glaube 18 Jahren sogar erst, eine Ruhe am Ball hat, das ist beeindruckend. So, und dann macht's halt auch nichts, dass Mats Hummels beispielsweise erneut meiner Meinung nach eine Saison, na, zum Abgewöhnen wäre zu hart gesagt, aber er spielt keine gute Saison. Und wenn er ja nicht einen Sokratis neben sich hätte, der wiederum ziemlich stark ist, dann hätten wir in der Innenverteidigung noch größere Probleme, als es 15 Tore in 12 Spielen ausdrücken. Ja, jetzt mögen 15 Tore in 12 Spielen, angesichts auch noch von 5 davon in München, nicht allzu viel wirken, aber man hat doch durchaus das Gefühl, dass da an der einen oder anderen Stelle da wirklich noch die größte Baustelle herrscht. Ja, wir stehen sehr wackelig, wir fangen uns in der 90. Minute gegen Tore gegen Darmstadt 98. Wir haben individuelle Aussetzer, gerade in Person von Mats Hummels. Also das ist sicherlich noch eine Baustelle, aber ja. Und damit will ich den Monolog auch beenden. Ansonsten macht es sehr viel Spaß.
Ja, da ist gut, dass du das nochmal hinterher schiebst, jetzt hinter diesem Monolog. Wir haben von Hörer Kaiser Franz unter mitmachen.rasenfunk.de eine Frage bekommen, die richte ich mal erst an Martin. Er fragt, was sagt ihr zur Aktion von Aubameyang nach der Kritik vom letzten Jahr, direkt die Wiederholung? Vorbild in der Emotionalisierung oder Quatschblaupause? Und ich habe extra Martin die Frage gestellt, weil ich das Seufzen von Clemens schon gehört habe.
Ich würde da auch seufzen, wenn ich Dortmund-Fan wäre, sage ich ehrlich, weil als hatten wir keine anderen Probleme.
Ja, dann lassen wir es. Wir müssen nicht drüber reden.
Wir können gerne ganz kurz, weil im Grunde, das ist eine Entscheidung, die jeder Spieler für sich treffen muss. Und das ist eben hoch emotional aufgeladen, gerade so ein Spiel gegen Schalke. Und ich meine, gelesen zu haben, dass Tuchel es gesagt hat, er macht es ja nur in dem einen Spiel und dann ist das okay. Und genau so ist das. Ich erinnere mich an frühere Zeiten, als ein Lucio zum Beispiel jede Woche ein anderes T-Shirt unter seinem Trikot hatte, auf dem dann irgendwer vom Schwibschwager bis hin zur Großcousine gegrüßt wurde. Und das muss halt nicht sein, wenn man einmal im Jahr so eine Aktion macht. Bitte, lass doch dem Jungen seinen Spaß. Der ist Fußballprofi, der genießt seine Zeit und dann ist das auch in Ordnung für mich.
Wasser auf die Mühlen von Clemens?
Ich weiß nicht, wie man so viele Probleme haben kann, dass man sich an so einem Thema irgendwie abregt. Also das ist wirklich... Der Junge trifft 1,2 Mal pro Partie, ist ein super Fußballspieler, ist jemand, der immer durch Spaß auffällt, der immer ein Grinsen im Gesicht hat. Ey, lass den doch bitte seine Torjubel machen, wie er sie will. Und wenn er beim nächsten Mal mit einem Pikachu-Kostüm da auftaucht, mir ist es wirklich sowas von egal.
Das heißt, dich stört dann auch tatsächlich die gelbe Karte, die er dafür kriegt, nicht? Also das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Wenn er halt dann mit der fünften Gelben im Rückspiel gegen Bayern gesperrt wird, dann denke ich doch als erstes daran zurück und denke mir, so wichtig war es dann doch nicht.
Wenn das jetzt jedes Spiel machen würde, dann müsste man da natürlich drüber reden. Klar, das ist eine Frage von Professionalität auf der einen Seite und Spaß auf der anderen Seite. Und solange sich das die Waage hält, ist alles gut. Und das tut's in meinen Augen.
Ja, okay. So. Wollen wir es auch nicht größer machen, als es ist. Ich habe eine These, Clemens, und die will ich dir gerne zum Fraß vorwerfen. Ich sage, ein Glück für den BVB ist in dieser Saison Europa League zu spielen, weil man sich da, egal ob man da 0-1 hinten liegt, man gewinnt dann trotzdem gefühlt 7-1 und nicht nur gefühlt, weil ihr euch da auch wirklich dieses Selbstbewusstsein rangeschossen habt, so wackelig es auch anfing.
Ich sehe die Vorteile der Euroleague woanders, weil das mit dem Selbstbewusstsein letzte Saison, wenn du dich mal zurück entsinnst, da war dieses Thema in der Bundesliga Pfui, international Hui. Da haben wir in der Gruppenphase der Champions League alles weggeschossen, was vor die Flinte kam.
Ja, da war aber auch so Augenwischerei dabei, fand ich. Da habt ihr auswärts bei Gala 4-0 gewonnen und Gala hat aber halt auch verteidigt, wie halt manchmal Gala an einem schlechten Tag verteidigt.
Ja, so wie Quäbele jetzt.
Also, ja, aber da sagt jeder, naja, das war halt Pflichtaufgabe, aber ihr habt sie halt auch wieder halt weggewanzt.
Ja, gut, also für mich liegt der Vorteil, darauf wollte ich jetzt noch eingehen, in der Euroleague halt klar, das ist ja letztlich das, worauf auch du hinaus willst, an der Schwäche der Gegner. Das sind Spiele, wo du auch mal durchrotieren kannst, wo du, und da haben wir ja dieses Jahr einfach auch einen großen Vorteil. Wir haben einen Kader, der breit ist und der nicht dauerverletzt ist, also vor allen Dingen in der Breite nicht dauerverletzt ist, sondern wo wirklich viele Alternativen gerade im Mittelfeld herrschen und da kann man einfach mal schön durchrotieren, allen Spielpraxis geben, da kann man mal einen Mkhitaryan rausnehmen, mal einen Reus rausnehmen, mal einen Aubameyang auf die Bank setzen. Das tut sicherlich gut, das konnte man so letzte Saison schwerlich. Und das ist sicherlich ein Vorteil, dass man da die Breite des Kaders mal voll ausschöpfen kann. Und dennoch, jetzt zumindest in der Gruppenphase, das wird sich sicherlich auch noch ändern, wenn dann es in die K.O.-Phase geht, weil man ja durchaus auch Ambitionen hat, das Ding möglichst weit zu spielen. Das wird sich dann sicherlich ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das super. Ist das zweifellos ein Vorteil, dass wir da nicht gegen Arsenal, Juventus Turin, hast du nicht gesehen, spielen müssen. Das kann man sicherlich als Punkt zählen lassen, ja. Mhm. Wobei man ganz kurz noch an der Stelle, es gab vor der Saison oder gerade zum Ende der letzten Saison sehr viele Diskussionen unter BVB-Fans. Wollen wir überhaupt international spielen? Haben wir nicht eigentlich viel größere Sorgen, dass dieser Kader erstmal wieder ins Laufen kommt und wäre da so eine Saison auf nur zwei Hochzeiten nicht das Allerbeste? Ich selber gehörte total dieser Fraktion. Ich habe keinen Bock auf internationalen Fußball nächstes Jahr. Ich will erstmal wieder guten Bundesliga-Fußball sehen. Da bin ich jetzt sehr beschwichtigt. Das ist ein interessanter Wettbewerb. Klar, jetzt sportlich noch nicht so hochkarätig, aber mein Gott, Quäbele, wann kriegt man die sonst mal im Westfalenstadion zu sehen? Und sind nette Fußballabende, das läuft schon.
Das ist natürlich ein Leckerbissen. Echt?
Arsenal zum vierten Mal wäre langweilig.
Ach, du.
Da kann man aus München anderes sagen, ja.
Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber egal. Ja, ihr spielt ja noch gegen den FC. Ich habe gerade extra schon nachgeguckt. Martin, das wird dann das dritte Unentschieden für Dortmund?
Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also da glaube ich, dass Dortmund keine Chance hat auf ein Unentschieden.
Guter ja. Mann.
So ist das. Das wird so sein.
Ja, schauen wir mal. Das Ding ist ja, es wirkt tatsächlich so, dass es ein Stück weit... ohne zu sehr polemisiert zu wollen, aber ein Stück weit scheint schon wieder egal zu sein. Bei 8 Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten, den VfL Wolfsburg, ist es jetzt dann tatsächlich, es wird vermutlich nicht mehr auf jeden einzelnen Sieg ankommen, wenn man nicht tatsächlich auf die Tabellenspitze schaut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Saison schon sein muss. Vielleicht ist das auch irgendwie noch der zweite große Pluspunkt, dass das auch nicht erwartet wird jetzt, dass ihr Bayernjäger seid.
Ja gut, aber da muss man ja mal, also 5 Punkte Abstand implizieren für mich schon, dass man Bayernjäger sein könnte, aber Anspruch und Wirklichkeit. Die Bayern sind in meinen Augen das europaweit beste Team. So, wir kommen nach einer katastrophalen Saison jetzt zurück, spielen guten Fußball, gewinnen die meisten unserer Spiele, was meiner Meinung nach auch einfach daran liegt, dass die Bundesliga in ihrer Breite ein Desaster ist. Ja, also wir haben echt viele, viele Spiele, wo Teams wie Borussia Dortmund nicht die allergrößten Anstrengungen aufwenden müssen, um das Ding irgendwie zu gewinnen. Und dennoch sind 5 Punkte jetzt einfach schon ein Holz, weil die Bayern werden, wir haben jetzt noch 22 Spiele, von denen werden die vielleicht 3 oder so nicht gewinnen. Aber der BVB wird mehr als diese 3 Spiele nicht gewinnen. Also sehe ich einfach nicht, dass wir Bayernjäger sind. Sehe ich auch nicht, dass wir das nächste Saison sind oder sehe ich auch nicht, dass wir das übernächste Saison sind. Mhm. Wir sind sicherlich mit Wolfsburg zusammen das einzige Team, was da irgendwie nochmal rankommen kann, wenn die Bayern mal schwächeln. Aber wann sollen die schwächeln? Mal im Ernst. Also da ist so viel Geld, so viel Qualität. Auch die Zeiten, wo die beiden Saisons, wo wir den Bayern den Titel abgenommen haben, wenn man sich die Kader von damals bei den Bayern anguckt und die mit heute vergleicht, da musst du dich als Bayern-Fan rollend im Bett umwälzen und denken, wir sind da mit der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Also das ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Und das sehe ich auch nicht, dass wir da ansatzweise irgendwann nochmal drankommen können. Unser Anspruch muss sein, Platz 2, Platz 3 zu halten, jedes Jahr Champions League zu spielen und irgendwie mal wieder zu schauen, ob man nicht nochmal den Pokal gewinnen kann, ob man nicht jetzt diese Saison tatsächlich mal Richtung Euroleague schielen will. Ist auch im Übrigen ein Titel, den wir noch nicht haben. Aber die Bayern zu jagen, sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist ein Vorteil, dass das jetzt nicht erwartet wird. Aber jetzt lasst mal, ich weiß nicht, wollt ihr noch über Schalke reden? Ist euch da was im Spiel aufgefallen? Ich meine, Huntela quasi wieder auferstanden, das muss man schon konstatieren. Und also mich hat Sané inzwischen wirklich überzeugt. Am Anfang war ich ehrlich gesagt nicht der größte Freund seiner Dribblings, weil ich auch ein paar Mal eher den Mitspieler gesehen habe, den er nicht gesehen hat. Aber inzwischen muss man sagen, meine Güte, für sein Alter.
Krasser Fußballer.
Ja.
Also überragender Fußballer. Es ist auch krass, gestern zu sehen gewesen, wie heftig Schalke den versucht hat zu finden. Der ist 18 Jahre alt und ist Dreh- und Angelpunkt des gesamten Schalker Spielaufbaus, der gesamten Schalker Offensive. Und jetzt habe ich keine Statistik zur Hand, aber gefühlt ist es auch immer so, wenn Schalke jetzt in letzter Zeit gepunktet hat, war Sané da entweder durch Vorbereitung oder durch Tore elementar daran beteiligt. Und es ist beeindruckend, was Schalke da jedes Jahr, will ich fast sagen, aus ihrer eigenen Jugend mittlerweile hervorzieht. Sané ist jetzt sicherlich nochmal, ähnlich wie Draxler, Meier, Neuer in der Vergangenheit, nochmal ein ganz besonderer Leckerbissen. Das ist schon stark. Ich bin mal gespannt, wie lange er jetzt da bleibt. Also länger als 1-2 Jahre, wenn das so weitergeht, glaube ich nicht.
Ja, dafür müsste halt das internationale Geschäft her, denke ich, Martin.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das auch gar nicht mal so positiv, weil Sané natürlich den Unterschied macht und für den Zuschauer ist das toll, aber ist das für Schalke, für so eine Top-Mannschaft sind sie ja, für eine selbst erklärte immer mal wieder Top-4-Mannschaft in Deutschland. Ist das der Anspruch, den man haben kann, dass man sich komplett an so einem 18-Jährigen festmacht? Also ich kann mich daran erinnern, dass der 1. FC Köln das mal gemacht hat, zu Zeiten, als Podolski 18 Jahre alt war, aber da waren wir im tiefsten Abstiegskampf und die anderen 10, die da rumgelaufen sind, konnten halt alle kein Fußball spielen. Dann musst du das machen. Bei Schalke musst du einfach einen anderen Anspruch haben und die letzten Spiele, ich will jetzt nicht von Schalke Krise sprechen, die sind Fünfter, die haben 20 Punkte geholt, das ist alles noch in Ordnung. Aber ich glaube, wenn das jetzt mal 3-4 Spiele so weitergeht, wie es die letzten 3-4 Spiele war, könnte das gefährlich werden, dass man so einen Spieler dann zu sehr in die Pflicht nimmt. Aber bisher läuft das super natürlich für Schalke. Sie haben da einen tollen Spieler hervorgebracht, der mich als neutralen Zuschauer wirklich total erfreut und dem ich das absolut gönne. Vor allen Dingen, weil, und da, wo ich gerade so ein bisschen kritisiert habe, was man macht, muss man Schalke auch positiv anrechnen, dass sie es gerade in den ersten Spielen, das so aufkam und man gesehen hat, Sané geht in den Fokus, haben sie es sehr gut gemacht in meinen Augen, wie sie ihn teilweise dann auch nach den Spielen mal nicht zum Interview geschickt haben, obwohl die Kollegen von Sky natürlich ihn gerne gehabt hätten und gesagt haben, nee, irgendwann muss auch mal gut sein bei so einem Spieler. Und also von daher ist das wiederum sehr, sehr gut gehandelt worden.
Das erinnert mich ein bisschen an der Stelle an das Vorgehen vom BVB mit Mario Götze damals. Der war ja im ähnlichen Alter, als er seinen Bundesliga-Start, sein Debüt da feierte und auch direkt abging wie Schmitz Katze. Und ich glaube, er durfte in der ersten Saison 2 oder 3 Interviews insgesamt führen, weil man ihm halt diesen, ja, letztlich vor sich selbst irgendwie auch ein bisschen schützen wollte und medial aus dem Kreuzfeuer nehmen wollte. Finde ich immer noch das völlig richtige Vorgehen und macht bei einem, wie gesagt, 18-Jährigen, kann das gar nicht anders sinnvoll sein. Aber um das nochmal ganz kurz darauf einzugehen, was Martin vorhin am Anfang sagte, ich finde das bei Schalke Augenwischerei auch teilweise, ja, die, jetzt, das spreche ich jetzt wirklich mal nicht als BVB-Fan, sondern ganz objektiv betrachtet, die haben einen Kader zusammen, der strotzt wieder mal nur so vor großen Namen. Die holen De Santo aus Bremen, die holen einen Geis aus Mainz, das sind gestanden. Das sind Bundesligaspieler, die sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Sagen wir mal so. De Santo hat noch nicht ein Bundesligator. Ein Geis, die größte Auffälligkeit war sein Tritt im Gladbach-Spiel. Das sind alles irgendwie teure Verpflichtungen gewesen, die überhaupt noch nicht eingeschlagen sind. Und auch da allzu häufig hat Schalke in dem eigentlich ganz guten, vom Punkteschnitt her guten Saisonstart sich davon blenden lassen, dass sie halt irgendwie auf alte Schalker Manier die Murmel aus Standards oder so ins Tor gebracht haben und das Ding gewonnen haben. Aber wirklich überzeugende sportliche Auftritte habe ich von denen irgendwie auch diese Saison nicht wirklich gesehen.
Naja, es hat sich schon ein bisschen gewandelt, aber da muss ich mir wirklich mal dringend einen Schalke-Fan herholen, um da quasi meine Meinung mit der Fan-Meinung abzuklopfen. Ich fand auch, dass es viele glückliche Spiele zu Beginn der Saison gab und dann so ab dem 1-0 in Hamburg, diesem denkwürdigen 18:30-Spiel, wir alle erinnern uns gerne, dann ist es schon langsam gekippt. Also ich erkenne auch jetzt eher eine Spielidee vom Breitenreiter. Ich bin, das Einzige, was mich gerade wundert, ist, dass Heubier immer nur als Einwechselspieler seine Chance bekommt. Ich finde, er hat auch im Derby wieder gezeigt, was er nach vorne drin bewirken kann. Aber das kann ja noch kommen. Der interessante Punkt bei Schalke ist, glaube ich, was Martin schon angesprochen hat, das hat auch unser Hörer Kaiser Franz geschrieben, die nächsten Spiele. Martin hat ja gesagt, mal schauen, wie es ist, wenn jetzt noch irgendwie 2 Niederlagen kommen und dann gucke ich, gegen wen spielen sie, zu Hause gegen die Bayern und dann auswärts bei Leverkusen, wo sie letzte Saison auch beide Spiele verloren haben. Das wird jetzt tatsächlich, glaube ich, interessant zu sehen, wie sie durch diese Wochen kommen, nach der Länderspielpause und dann kann man da vielleicht auch einen seriöseren Strich drunter ziehen, weil sie dann mal gegen oben und unten in der Tabelle gespielt haben und dann kommt noch so ein bisschen, dann kommt noch so Resteverwertung gegen Hannover, Augsburg und Hoffenheim. Gut, lasst uns damit mal das Revierderby zumachen und diesen großen Block. Da haben wir, glaube ich, genug drüber gesprochen. Es folgen die Alibi-Minute zu Mainz gegen Wolfsburg. Nein, ich weiß nicht, wie viel ihr drüber reden wollt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie aussagekräftig dieses Spiel war, Martin.
Ich glaube, das Spiel ist natürlich ein bisschen verzerrt. Wenn man mal den Spielverlauf sich anguckt, frühe rote Karte, dann haben bei Wolfsburg Leute gepennt, die, glaube ich, einmal, vielleicht zweimal in der Saison so einen richtigen Fehler machen und das kam so richtig zusammen. Gerade dass diese Benaglio-Szene da vor dem Tor, den normalerweise hält er den fest. Normalerweise holst du den nachts um drei aus dem Bett, schlägst die Flanke rein und der hält den und hat den. Und dann in so einer Szene und Wolfsburg war von der Rolle so ein bisschen, konnte am Anfang aus einer schon in meinen Augen nicht nur gefühlten Überlegenheit, sondern also vom Ballbesitz her, sondern insgesamt aus einer Überlegenheit auch von der Stärke der Mannschaft her nichts machen. Dann bist du nach einer Viertelstunde mit einem weniger, nach einer in meinen Augen nachvollziehbaren roten Karte und dann kriegst du ein blödes Gegentor, weil dein Torwart patzt. Und dann kommst du halt nicht mehr richtig ins Spiel. Das, die Aussagekraft für die nächsten Wochen möchte ich auch bezweifeln. Insgesamt aber für Mainz natürlich eine Sache, wo Mainz mich persönlich sehr mit überrascht hat. Ich habe gedacht, Wolfsburg macht das klar und sicher. Aber Wolfsburg hat gepennt, Mainz hat gut aufgepasst, hat die Chance genutzt, sich drei Punkte geholt, mit denen sie auch nicht gerechnet haben wahrscheinlich und sich damit im Mittelfeld weiter festgebissen. Und ja, mehr habe ich zumindest zu dem Spiel nicht zu sagen.
Ich würde auch einfach nur die Leistung der Mainzer würdigen wollen, die das souverän ausgenutzt haben. Sich damit. Das sind so diese Momente, wo du als mittelklassiges Team auf die du lauern musst. Ja, wenn beim absoluten Top-Favoriten dann sowas passiert, wie dass Julian Draxler dann in meinen Augen die verdiente rote Karte bekommt und dann da zu sein und obwohl du nicht wirklich Spielanteile hast, trotzdem eiskalt deine beiden Hütten zu machen und das Ding dann die drei Punkte einzufahren, so gewinnst du solche Spiele. Ja, du, also in der Regel holt Mainz 05 keine drei Punkte gegen Wolfsburg, holt Mainz 05 keine drei Punkte gegen Dortmund, holt Mainz 05 keine drei Punkte gegen Bayern. Aber diese eine Chance hat sich denen geboten. Die waren auch zum Beispiel gegen Dortmund, waren die kein schlechtes Team, haben aber aufgrund der individuellen Klasse am Ende verloren. Das wäre gegen Wolfsburg sicherlich ähnlich gelaufen, wenn es nicht diesen Einschnitt gegeben hätte. Und dann musst du ja da sein. Und das haben sie super gemacht. Also da kann man als Mainzer, glaube ich, sehr zufrieden mit sein. Und Wolfsburg, die werden nächste Woche, werden sie wieder anders auftreten. Also super Team, super Kader und sicherlich auch Top 3, Top 4 in Deutschland.
Mhm. Ja, nächste, also nach der Länderspielpause, Heimspiel gegen Werder Bremen.
Werder, ja.
Könnte was gehen, ja. Stichwort individuelle Klasse, die wir jetzt gerade bei Mainz gelobt haben, die einfach da sind zu dem Zeitpunkt, wo andere patzen. Da können wir auch ganz gut über Hannover gegen Hertha reden und Salomon Kalou, der einen Dreierpack geschnürt hat in diesem denkwürdigen Freitagabendspiel, Clemens.
Wenn ich Kalou, wer sonst? So. Nein, das war ein Spaß.
Julian Schieder.
Ja, genau. der hätte mich noch mehr überrascht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen tue ich mich da jetzt gerade schwer mit einer Analyse. Das war so ein Ding, wo ich mich samstags morgens gefragt hatte, wer hat eigentlich gestern Abend gespielt? Ah ja, Berlin in Hannover. Berlin, schon wieder gewonnen. Dann guckt man auf die Tabelle und sieht Berlin Platz 4. Und dann, also ne, das geht ja jetzt irgendwie seit Wochen so, dass man denkt, Hertha, die graue Maus da, interessiert jetzt in Berlin niemanden und jetzt haben die 20 Punkte und stehen irgendwie auf einem internationalen Tabellenplatz. Finde ich total beeindruckend. Kann ich wenig zu sagen, woran das liegt, weil die sich gegen Dortmund sehr schwach präsentiert haben und in den zwei, drei anderen Spielen, die ich von denen gesehen habe, mich jetzt auch nicht irgendwie vom Hocker gehauen haben. Das ist so ein bisschen, ja, erschummeln will ich nicht sagen, das wäre zu negativ, aber sie gewinnen halt irgendwie ihre Spiele und das ist, ich finde es verblüffend. Ich finde das verblüffend, so ist Fußball. Dass du am Ende mit so einem Kader, den ich bei mir persönlich in meiner Tippliga als Absteiger getippt habe, plötzlich internationale Ränge anspielst. Also faszinierend.
Martin, hat sich auch so überrascht?
Überrascht, dass Hertha gewonnen hat? Nicht wirklich, weil das tatsächlich, ich muss da Clemens total zustimmen, man guckt auf die Tabelle, man sieht die Hertha so weit oben und man denkt sich, was zur Hölle. So ging mir das vor ein paar Jahren immer mit Wolfsburg. Das sind so Vereine, die habe ich, das sollen mir jetzt bitte alle Fans nicht böse nehmen, aber die habe ich nicht so im Blick, die interessieren mich nicht. Also so als Fußballfan, da ist keine Rivalität mit dem FC in dem Rahmen, dass ich die im Auge behalte, weil ich möchte, dass die hinter dem FC stehen. und die sind als Verein oder von den Spielern her nicht interessant genug, dass ich als Fußballfan sage, die muss ich jede Woche verfolgen. Und ich habe aber natürlich auch durch die Arbeit bei meinsportradio.de mitbekommen, Hertha steht eben da in der Tabelle und Hannover steht da, wo sie stehen. Und darum war das schon in Ordnung. Aber in der Höhe und dass dann ausgerechnet Kalou 3 Tore schießt, das war jetzt ein Elfmeter, aber die anderen beiden waren ja auch eigentlich ganz schön. Hat mich natürlich überrascht, dass es dann auch so in der Deutlichkeit gekommen ist, gerade auch, weil Ron-Robert Zieler im Tor von Hannover 96 in den letzten Wochen eigentlich immer gut gespielt hat und ich glaube, nicht für möglich gehalten habe, dass der sich in einem Spiel dann mal 3 Dinger fängt.
Ja, Hannover jetzt auch gerade nicht auf dem Zenit seines Schaffens. Ich finde aber, bevor wir quasi Hannover schlecht und damit auch die Leistung von Hertha ein bisschen abwürdigen, muss man sagen, die zeigen aber auch wirklich das, was anscheinend in der Bundesliga reicht, um erfolgreich zu sein. Also jetzt im Hannover-Spiel 62% gewonnene Zweikämpfe. Und dann muss ich sagen, ich finde auch der Kader, der bläst einen nicht komplett um, aber sehr gezielt, sehr gut verstärkt. Mit Weiser, Darida, jetzt mit Kalou hast du ja quasi einen Neuzugang, wenn er jetzt auch regelmäßig trifft. Mhm. Also vielleicht ist der ein größtes Pfund, auch dass sie unterschätzt werden.
Aber so Transfers wie à la Mitchell-Weiser, das ist ja irgendwie, wenn ich mich da jetzt gerade nicht schwer täusche, aber das macht die Hertha ja doch regelmäßiger, dass sie so Leute holt, die irgendwo anders gescheitert sind und es dann damit versuchen. Das ist mir jetzt aber in der Form, also in der Form, wie es jetzt mit Mitchell Weiser passiert, noch nie so erfolgreich aufgefallen. Also das finde ich ein Phänomen. Mitchell Weiser, über den haben sich die Bayern-Fans ja kreuz und quer lustig gemacht, weil er immer eine große Klappe hatte und wenig davon von irgendwie einlösen konnte. Und jetzt kommt er nach Berlin und ist ein Dreh- und Angelpunkt bei denen.
Ja, natürlich hat voll eingeschlagen.
Hatte ich das aber, vielleicht eine Frage mal an dich, hatte ich das nicht als Bayern-Beobachter auch fasziniert, wie sowas verstanden geht? So ein Junge, den man in München wirklich komplett aussortiert hat und jetzt dreht er woanders total auf?
Ehrlich gesagt nicht, denn wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sich anguckt, zum einen, woher die Fanabneigung kommt, das hängt viel mit seinem Verhalten zusammen, als er noch bei den Amateuren gespielt hat und darauf verzichtet hat, die Relegation um die dritte Liga mitzuspielen und stattdessen Urlaub gemacht hat und viel auch mit seinen Instagram-Postings zu tun hat, die ich als Privatmensch auch äußerst kritisch finde, aber erheiternd. Eröffnet mir modisch neue Horizonte. Ich wusste gar nicht, was alles als Mode durchgeht. Nein, aber sportlich hat er sich ja durchaus etabliert und es ging ja auch, es hielten sich hartnäckig Berichte, dass die Bayern ihn gar nicht unbedingt loshaben wollten, sondern ihm gesagt haben, du wirst hier immer auf 10 Spiele bei uns kommen in der Saison und wer weiß, ob noch mehr kommt, weil er gerade in der Rückrunde, in der Winterpause gab es mal eine Ansage, Junge, jetzt musst du was zeigen, jetzt muss was kommen und dann hat er in der Rückrunde auch wirklich gute Spiele gemacht. Also ehrlich gesagt, mich wundert das gar nicht so sehr. Mich wundert es ehrlich gesagt eher, wie gut er in diese Mannschaft passt. Ich dachte mir, na, ob das so von der Spielweise her, die er jetzt von den Bayern so die letzten Jahre mitgekriegt hat, ob das hinhaut, da war ich mir nicht sicher. Aber ist sehr guter Fit, würde ich mal sagen. Und was mir bei Hertha gefällt, ist, dass sie halt auch einfach so Dinge machen, wie jetzt eben so ein Regesel spielen zu lassen. Ein bisschen auch durch Umstellung mitverantwortlich. Also er hat sein Startelf-Debüt gegeben. Als, ich glaube, jüngster Hertha-Spieler seit 2013 Minimum. War noch ein bisschen Umstellung für verantwortlich, weil Weiser offensiver gespielt hat und Pekarik und Kauter verletzt waren. Aber trotzdem, wenn ich dann das Zitat von Dardai dazu lese, dass sie ihn gegen Gladbach haben sie ihn ja gebracht, als sie 1-4 verloren haben und nach seinen ersten 2 Ballkontakten haben wir uns auf der Trainerbank angeschaut und gesagt, der spielt nächste Woche. Selbst wenn er das mystifiziert und sehr gut verkauft, wahrscheinlich lacht gerade der Kommunikationsprofi Christian. Aber ich mag sowas einfach. Ich finde das cool in einem Auswärtsspiel, in einem wichtigen Auswärtsspiel, denn bei Hannover solltest du jetzt auch nicht mit den Punkten liegen lassen. Dann jemanden so jung neu reinzuwerfen und dann macht er es auch noch gut. Sowas finde ich cool. Gut. Wollt ihr noch was zu Hannover sagen? Oder einigen wir uns darauf, dass die irgendwie eine komische Wundertüte mit Tendenz zu Abstiegskampf sind? Also harter Tendenz.
Harte Tendenz ist gut. Also Hannover hat das Problem, dass zum Beispiel auch Stuttgart, über die wir ja schon gesprochen haben, hat, was Augsburg hat, über die wir noch sprechen werden, die spielen eben jede Woche mit und hoffen, dass zwei andere noch schlechter spielen als sie selbst. Und das persönlich immer ein bisschen leid, weil das eigentlich Mannschaften sind, die auch Potenzial haben und wo gute Spieler sind, wo sympathische Spieler sind, aber wo ich sympathische Fans kenne. Aber so ist es, im Abstiegskampf sind 4-5 Mannschaften und die hoffen einfach, dass sie nicht die schlechteste von diesen 4-5 Mannschaften sind.
perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Und ich will nicht, dass Hannover absteigt. Also das ist, muss man für mich persönlich immer eines der schönsten Auswärtsspiele und gibt definitiv in meinen Augen auch zwei, drei Mannschaften in dieser Liga, die sich einfach mehr verdient hätten. Man kann nur hoffen, dass sich am Ende der Saison dann zwei, drei Mannschaften finden werden, die noch schlechter sind, so wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Mhm. Würde mich freuen.
Ich glaube, da hat sich gerade der BVB-Fan nochmal zu Wort gemeldet, denn mir würde das Hannover-Spiel auch gefallen, wenn ich da vor einer komplett gelben Kurve mir das 4:2 von Aubameyang angucken darf.
Ist auch ein schönes Stadion da, ja. Also dieses Niedersachsen-Stadion, ist eine der Neubauten, die durch die WM echt gewonnen haben, in meinen Augen.
Jetzt hast du mir eine goldene Überleitung gebraucht, denn ein Neubaut, bei dem man damals dachte, wird mal WM-Spielort und dann doch nicht, Leverkusen. Und damit sind wir endlich bei dem Spiel, auf das Martin schon die ganze Zeit wartet. Wahrscheinlich die ganze Zeit vorhin, als er schweigen musste, hat er sich gedacht, welche Adjektive werde ich für Marot verwenden? Ist es so, Martin?
Hätte ich besser mal gemacht. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, das ist so eine tolle Sendung, gut, dass ich so wenig sage.
Ja, ja.
Also, was kann man über Marot sagen? Das ist ein Abwehrspieler, der, glaube ich, in 88 Bundesligaspielen vorher, wenn überhaupt, mal ein Tor geschossen hat und dann zwei in einem Spiel so ein Doppelpack natürlich und damit dann kein Derby entscheidet. Ja, also hervorragende Situation. Das Einzige, was mir besser gefallen hat an diesem Wochenende, als die Leistung von Marot und damit im Prinzip auch der ganzen Mannschaft, war ja die Reaktion von Rudi Völler auf die Niederlage. Die von Roger Schmidt habe ich leider nicht gesehen. Das sind Leute, die sich in der Vergangenheit gerade gegen den 1. FC Köln sehr, sehr negativ und sehr arrogant geäußert haben. Und ich fand es einfach toll.
Du musst es kurz auflösen, weil es ja nicht alle Hörer mitbekommen haben.
Ja, gerade bei Roger Schmidt war das so, dass da schon mal vorgeworfen wurde, also ich würde ja nicht so spielen lassen, wie der 1. FC Köln das tut mit dieser Defensive. Und die schießen ja keine Tore, die wollen ja gar nicht, die wollen ja Spiele nur zerstören. Und er würde ja nicht so spielen lassen. Wo ich mir nur gedacht habe, okay, gerade an dem Spiel jetzt, gut, damals hat der FC noch defensiver gespielt, oder was heißt damals, letzte Saison, weil man als Aufsteiger eben kommt, da ist das legitim so zu spielen, in meinen Augen. Diese Saison, gerade jetzt auch in diesem Spiel gegen Leverkusen, hat Köln wesentlich besser gespielt, hat Leverkusen in der zweiten Halbzeit in die eigene Hälfte gedrückt, ohne Ende, hat, glaube ich, in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich mehr Torschüsse abgegeben als Leverkusen im ganzen Spiel. Und dann das gegen einen Trainer, der vorher solche Sachen sagt, wie die zerstören das Spiel, ich würde so nicht spielen lassen wollen, fand ich toll. Habe ich die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht gehabt.
Was allerdings, ich weiß nicht, wie Clemens das sieht, auch ein bisschen befördert wurde durch die rote Karte für Papadopoulos.
Ja, aber natürlich, aber diese roten Karten, ja, es wird immer im Nachhinein gedacht, ja, die haben das Spiel dann so beeinflusst, ja, aber sie war halt hoch verdient. Also in meinen Augen zumindest. Ich hätte sie auch gegeben.
Nee, darüber wollte ich gar keine Wertung loswerden. Aber dann ist natürlich auch einfacher, mit Ballbesitz zu spielen.
Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem spielt der Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Da spielt ein potenzieller Champions League. Also, nee, anders. Da spielt ein Verein, der es als Selbstverständnis sieht, die Champions League-Plätze zu belegen. Gegen
Leverkusen.
Ich wollte auch genau so. gegen den 1. FC Köln, die halt ja irgendwo im Mittelfeld immer anstreben und auch von der Kadergestaltung her, das darf für mich alles überhaupt kein Argument sein dafür, dass Leverkusen gegen den 1. FC Köln verliert. So, ich würde mich aus meiner Warte als BVB-Fan wiederum darüber tierisch ärgern, denn in meinem Verein eine Niederlage gegen den 1. FC Köln damit begründet wird, dass man ja irgendwie, wie lange waren es, 30 Minuten oder so, zu 10 gespielt hat. Und deswegen, mir wird dann auch die Leistung der Kölner an der Stelle einfach zu wenig gewürdigt, wenn man das jetzt darauf runterbrechen will, wie das ja so ein Rudi Völler irgendwie gemacht hat. Man muss einfach mal anerkennen, dass beim FC diese Saison eine Entwicklung zu erkennen ist, die diesem Verein so kaum jemand zugetraut hat in der Vergangenheit und die sich dann genau an solchen Resultaten äußert. Beim FC ist mal alles hui gewesen und diese Saison ist da eine Konstanz drin, die tatsächlich daran mal glauben lässt, dass da sogar vielleicht die internationalen Ränge drin sind. Die machen auch Spaß, es macht Spaß, denen zuzusehen. Das ist ja auch was, ne? Roger Schmidt letztes Jahr noch so zynisch gesagt hat, dieses Jahr spielen die ansehnlichen Fußball. Also Und damit kann man dann auch Bayer Leverkusen besiegen. Eine rote Karte, die rote Karte ist da nur ein Argument, aber ist nicht das Argument für eine Niederlage der Leverkusener.
Martin, der Clemens hat dir schon perfekt den Ball hingelegt für deine Einordnung der bisherigen Saison. Jetzt musst du nur noch reinhauen.
Ich bin zufrieden. Also Clemens hat das schon so sehr gut auf den Punkt gebracht. Der 1. FC Köln hat es in dieser Saison geschafft, was ich in der Sommerpause gehofft hatte, auch durch die Neuverpflichtungen, dass man konsequent diesen Weg weitergeht, den man in der letzten Saison angefangen hat. Letzte Saison ging es darum, dass man zum einen als Aufsteiger natürlich nicht direkt wieder absteigt, und dann darum, dass man die Defensive eben sichert, weil das Erste, was du eben sichern kannst und sichern musst, wenn du in die Bundesliga kommst, weil da auch unterschiedlich gespielt wird im Vergleich zur zweiten Liga, ist die Defensive. Und wenn du hinten schon mal keins bekommst, hast du den einen Punkt sicher aus dem Spiel. Das ist ja so eine schöne Fußballweisheit, für die ich gerne 3 Euro ins Phrasenschwein werfe, aber es ist nun mal so. Und dann die zweite Saison guckt, wir sind jetzt ein bisschen stabilisiert, haben das eine oder andere Geld freigemacht, den einen oder anderen Spieler vielleicht auch abgegeben, Stichwort Wimmer, und mit diesem Geld dann sinnvoll Verstärkungen, um auch die Offensive zu verstärken, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Du wirst den 1. FC Köln auf absehbare Zeit gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Bayern München nicht von der ersten Minute auf Angriff spielen sehen. Ja, dass die jetzt gegen Leverkusen mit 2 Stürmern auflaufen und 4-4-2 spielen von der ersten Minute an, habe ich persönlich auch nicht erwartet, ist aber mehr Zeichen dafür, wie schwach Leverkusen diese Saison ist, als wie stark der 1. FC Köln ist.
Und das wird ja von so Leuten, ganz kurz, das wird ja von so Leuten wie Schmidt und Völler völlig außer Acht gelassen. Roger Schmidt, der feiert sich für ein 4-4 gegen AS Rom, wo ich an Roger Schmidts Stelle sitzen würde und mich tierisch ärgern würde darüber, über was für Fehler meine Mannschaft in der Defensive da zelebriert hat. Aber die in Leverkusen scheinen sie da irgendwie ein bisschen Realitätsrennen unterwegs zu sein. Das ist echt bitter.
Ja, oder vielleicht hat auch einfach nur einen anderen Anspruch zu haben. Also natürlich kann man, wenn man rein auf die Ergebnisse guckt, sagen, ja, 4-4 sind 4 Tore gefangen. Aber das ist halt so ein bisschen, tut mir jetzt ein bisschen leid für den Vergleich, aber das ist so ein bisschen Fee-Fußball, der auch sagt, naja, mit unserer Art zu spielen werden wir auch mal auf die Schnauze kriegen, aber es wird halt auch den Leuten Spaß machen, die ins Stadion kommen, und das tut's ja definitiv, ich meine, weil dann kommt auch ein Spiel mit einem 4-3 gegen VfB zustande.
Halt zwei Arten.
Ja, aber die Leute kommen ja in Leverkusen trotzdem nicht ins Stadion.
Genau, ja, da ist ja kein Platz in dem Stadion. Aber es gibt halt 2 Arten Fußball zu denken. Es gibt Fußball, dieser klassische Art Huub-Stevens-Fußball, wenn wir hinten keinen kriegen, müssen wir vorne nur eins schießen. Und es gibt diesen Fußball, den eben zum Beispiel auch ein Roger Schmidt favorisiert. Wenn wir vorne 10 schießen, hinten 9 kriegen, haben wir immer noch gewonnen. Und das ist natürlich sehr extrem, aber ich mache das, sag lieber als Aufsteiger kommst du rein und du kannst als Aufsteiger in die Bundesliga nicht direkt sagen, wir schießen jetzt in jedem Spiel 3 Tore. Das ist völlig unmöglich. Und dann ist es in meinen Augen eben besser zu gucken, dass du dich erst auf die Defensive konzentrierst und dann auf die Offensive, was in Deutschland zu der Ansicht geführt hat, dass Peter Stöger so ein Defensivtrainer wäre, was überhaupt nicht wahr ist, wenn man mal guckt, was der in Österreich mit Wien gemacht hat. Der will aber natürlich, dass seine Mannschaft bei der ganzen Offensive nicht vergisst und aus einer kontrollierten Defensive, wie man so schön sagt, was ja auch so ein Kampfbegriff geworden ist die letzten Jahre, weil immer alle irgendwelche Mauerverhalten mit kontrollierter Defensive schön geredet haben. Aber aus einer wirklichen kontrollierten Defensive will er sein Offensivspiel aufziehen. Im klassischen Spiel einer Kontermannschaft, wie das zum Beispiel auch in den ersten Klopp-Jahren Borussia Dortmund getan hat. Damit will ich jetzt Köln nicht mit Dortmund vergleichen, aber nur damit man das mal einordnet.
Und es geht in die Richtung, ne?
Es geht in diese Richtung, und ich finde es ist schön, dass der 1. FC Köln nach 12 Spieltagen auf Platz 7 ist. Ich glaube,
das
in der
ist überraschend.
Noch nicht einmal in der zweiten Tabellenhälfte war, jetzt 18 Punkte hat, damit nur noch 22 Punkte braucht bis zum Nichtabstieg, also bis zum vermutlich gesicherten Nichtabstieg. Und dann ist es ein Kuriosum und ein Nebenfakt, dass der 1. FC Köln am 12. Spieltag 3 Punkte weniger hat als der VfL Wolfsburg auf Platz 3. Aber deswegen fängt jetzt keiner an, seinen Flug nach Mailand zu buchen hier in Köln.
Aber um die Lobhudelei vielleicht noch abzuschließen, muss man auch sagen, dass sich in Köln ja in den letzten 2 Jahren im Umfeld was getan hat, was man so diesem Verein auch wieder nicht zugetraut hätte. Also ich zumindest als jemand, der in Köln lebt und auch gebürtiger Kölner ist, niemals zugetraut hätte. Hier herrscht eine Ruhe. Selbst wenn mal 2 Spiele in Folge verloren gehen, dreht hier niemand am Rad und fängt plötzlich dann wieder an zu zittern, sondern dann wird halt ruhig weitergemacht. Und das Derby in Anführungszeichen, der Kölner an sich bezeichnet das ja nicht als Derby, in Leverkusen dann einfach gewonnen. Das ist so wenig FC, wie man ihn eigentlich kennt. was ich höchst sympathisch finde, weil es sehr, sehr gesettelt daherkommt. Und wenn man sich nochmal ganz kurz auf Leverkusen zu schwenken, da wurde ja auch irgendwie durch diese VfB und Rom-Partien ein Bild erzeugt, was sich ja so auch irgendwie nicht wirklich halten lässt, wenn man sich die letzten Bundesliga-Auftritte anschaut. Ein Tor gegen Köln, ein Tor gegen Wolfsburg, 0 Tore in Hamburg, ein Tor gegen Augsburg. Also das ist ja nicht die Offensivmaschine, die der Schmidt da laufen lässt, sondern das ist ja einfach nur, naja, irgendwie eine Mischung aus fehlendem Spielsystem und ein bisschen Glück. So, also ich erkenne bei Leverkusen nichts. Wenn ich die spielen sehe, erkenne ich da nichts.
Um nochmal kurz auf den FC jetzt aber zurückzukommen, weil Clemens hat das so schön gesagt, gerade auch, dass gerade in Köln dieses Umfeld sich geändert hat. Und ich fand ein tolles Beispiel dafür, wie sich das geändert hat und wem man das zu verdanken hat, gerade auch speziell in den verantwortlichen Bereich, hat man gesehen in dem Interview bei den Kollegen von Sky von Jörg Schmadtke nach dem Spiel. Als er da steht, mit so einer Ruhe, als ob er gerade irgendwie aus dem Park kommt vom Entenfüttern. Eine Minute, nachdem du das dieses Spiel gewonnen hast, das ja als Regionalduell, wie ich es mal bezeichnen möchte, um den Derby zu vermeiden, was natürlich wichtig ist. Und er steht da wirklich in einer gelassenen Ruhe und lässt sich von dem Field-Reporter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, überhaupt nicht da reinquatschen, in irgendeiner Form euphorisch zu werden oder so, sondern sagt, für so einen Sieg gibt's auch nur 3 Punkte. Und wir haben gut gespielt. Und auf deinen Kommentar, dass es ja von Marozzo toll ist, dass er 2 Tore schießt, sagt er ja, er hat ja lang genug Zeit gehabt, sich als er verletzt war, vorzubereiten auf sowas. Und Jörg Schmadtke nimmt dann aus so einem Spiel genau im richtigen Moment direkt wieder das alles raus und nach dem Motto, ihr könnt euch freuen, ja, aber denkt an diese Fakten. Es sind nur 3 Punkte, es ist nur dieses eine Spiel. Wir haben in den letzten Spielen auch Pech gehabt oder auch eben schon mal Spiele verloren. Wir müssen ganz normal weiterdenken. Und das sorgt dafür, dass in Köln, und ich glaube eben auch, ich kenne nicht viele andere Fangruppierungen so eng natürlich, aber in Köln, wo es schwierig ist, mit den Leuten und den Erwartungen der Leute umzugehen, die so zu halten und auf einem Level zu halten, dass eben, wie Clemens gesagt hat, nach 2 Spielen keiner hingeht und sagt, oh Gott im Himmel, schmeiß den Trainer raus, den Präsidenten raus und alle anderen auch, sondern dass man sagt, ist doch alles in Ordnung. Mhm. Wir sind da, wo wir hinwollen und ich kenne auch wenige Leute, man kennt ja dann doch immer noch den einen oder anderen, der dieses Klischeebild erfüllt, aber ich kenne wenige Leute, die sagen, dieses Jahr Europa League Platz, das wäre total super, sondern die meisten sagen, nee, guck mal, dass wir dieses Jahr irgendwie 9., 10., 11. werden, das wäre total super. Ich glaube 9., also obere Tabellenhälfte am Ende der Saison, waren da seit den 90ern nicht mehr in Köln. Und das als Erfolg einfach mitzunehmen und dann zu sagen, gut, nächstes Jahr so weiterarbeiten wie dieses Jahr und dann wird irgendwann aus einer Natürlichkeit heraus es passieren, dass man vielleicht auch mal in die Europa League kommt und nicht ein Jahr zu früh und plötzlich hängst du wie Augsburg in diesem Jahr dann mit der Doppelbelastung. Mhm.
Zu Mainz werden ist das Ziel. Weißt du, wo ich fand, dass Schmadtke und alle Verantwortlichen das noch großartiger gemacht haben? Denn nach einem Sieg ist es, glaube ich, noch leichter. Ich fand, die Niederlage gegen Hannover war da wirklich paradigmatisch. Mit diesem Handeigentor, war ja kein Eigentor, sondern mit dem Handtor von... das dann zu dieser sehr, sehr unglücklichen Niederlage geführt hat, wo sämtliche Verantwortlichen sich wirklich sehr ruhig geäußert haben. Stöger sogar gesagt hat, nee, erwartet nicht, dass da ein Spieler das Tor zurücknimmt und jetzt sollen sich mal alle wieder einkriegen. Und das fand ich noch viel, viel herausragender, weil bei einem Sieg, mit dem keiner gerechnet hat oder nur wenige, ist es natürlich einfacher, größer zu sagen, als in der Niederlage. Und ihr hattet ja auch, das war die einzige Phase in dieser Saison, wenn man dieses Freak-Spiel bei Eintracht, dieses 2-6 mal ausnimmt, war das die einzige Phase, wo es mal nicht so lief. Irgendwie gegen Hannover unglücklich verloren, dann gegen die Bayern 4-0 doch relativ deutlich auf die Mütze bekommen, obwohl man versucht hat, sehr kompakt zu verteidigen. Das hat da überhaupt nicht geklappt. Dann gegen Werder unglücklich raus im Pokal. Das war jetzt so die einzige, wenn man eine Talsohle euch herbeireden möchte, dann war sie das. Und ja. Da habt ihr euch wirklich gut verhalten. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir die Kurve zu Rudi Völler kriegen. Wir waren gerade bei beruhigtem Auftreten nach dem Spiel.
Hast du doch die Kurve. Das komplette Gegenteil.
Ja, Wahnsinn. Wer von euch möchte unseren Hörern erzählen, was passiert ist mit Rudi Völler nach dem Spiel?
Du hast vorhin die Sachen so schön zusammengefasst.
Nee, mach du.
Das ist das Gegenteil gerade von Rudi Völler. Erik, was hast du dazu zu sagen, sage ich nur.
Genau. Ja, okay, dann fasse ich es zusammen. Also Rudi Völler war nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky im Studio. Erik Meyer und Jessica Kastrop waren da. Und er hat sich schon von vornherein sehr angespannt gezeigt. Und ich fand das vor allen Dingen schön, als er dann angesprochen wurde auf die rote Karte gegen Papadopoulos und in freudiger Erwartung, dass jetzt Peter Gagelmann zugeschaltet, sagte Rudi Völler dann vor der Zeit, quasi moderierte er Peter Gagelmann an, als Schiedsrichter-Experten, absoluten Top-Schiedsrichter, der jetzt das aufklären könnte, wie das wäre. Und Peter Gagelmann sagt dann in zwei Sätzen, ja, klare rote Karte. Und Völler fiel schon alles aus dem Gesicht. Und als Jessica Kastrop dann noch kritische Nachfragen zum Trainer stellte, war er erst sehr ungehalten und wimmelte sie dann ab von wegen, ja, sollen wir jetzt den Trainer in Frage stellen? Und auf die nächste Nachfrage tätschelte er sie nur am Arm und sagte irgendwas so, ja, ist klar, und fragte dann Erik Meyer, ob er noch eine Frage hat. Dieses furchtbar unsouveräne Auftreten von einem absoluten Vollprofi wie Rudi Völler, der sein ganzes Leben lang im Fußballgeschäft ist, das macht dann so einen Sieg ein bisschen besser.
Aber auch sein ganzes Leben lang genau durch solche Dinge aufgefallen ist, ne? Ich meine, ich habe diese Szene erst im Nachhinein nochmal bei YouTube angeguckt, nachdem irgendwie Twitter sich darüber amüsiert hatte, und war echt so, gleich fängt er an mit den Weizenbieren.
Ich habe auch drauf gewartet.
Also, so, unsouverän ist das, was du ja gerade schon mal gesagt hattest, aber auch so völlig, ja, einfach falsch, ne? Also ist ja nicht so, dass die Kastrop, ich halte nicht viel von Frau Kastrop als Moderatorin, aber sie hat in der Stelle einfach sich nichts vorzuwerfen. Das ist eine total legitime Frage, ob man aufgrund dieser vielen Gegentore und der fehlenden Ergebnisse mal über den Trainer sprechen müsste. Und gut, ich kenne jetzt nicht die Vorgeschichte Gagelmann-Völler, keine Ahnung, aber auch da, also wie kann man so reagieren? Ich verstehe es nicht.
Darf ich als Episodentitel Völler der Antischmatke nehmen? Das ist schon vertretbar, oder?
Absolut.
Gut, damit hätte ich meinen reißerischen Titel. Lass uns mal weitermachen, denn wir müssen schon bald zum Ende kommen. Für mich eins der wichtigeren Spiele dieses Spieltags noch Augsburg gegen Werder, denn das war ein echtes Kellerduell. Und jetzt geht meine Frage an dich, Martin. War es auch wirklich ein Abstiegsspiel? Was ich so gelesen habe, vor allem von der ersten Halbzeit, ließ das vermuten.
Also ich habe auch dieses Spiel nicht komplett gesehen, aber was man da so gerade, wenn du ein Spiel hast, in dem Augsburg gegen Bremen spielt, nach der Halbzeit steht es 0-0, sagt dir das eigentlich schon in dieser Saison die komplette Saison spielst. Und in den letzten Wochen haben wir bei meinsportradio.de viel drüber gesprochen, was denn eigentlich Pizarro macht und wofür dieser ja eigentlich gut war. Und ich glaube, da war es jetzt, das eine Tor, das Claudio Pizarro schießt. Also Werder, wenn dann Claudio Pizarro das spielentscheidende Tor, fast schon das vorentscheidende Tor schießt, um Werder auf die Siegestraße zu bringen, dann ist, glaube ich, alles gesagt, was man über die Defensive der Augsburger in dieser Saison sagen muss.
Mein Gott, du hast keine hohe Meinung von Claudio Pizarro, das kann man mal feststellen.
Aber ich habe eine hervorragende Meinung von Claudio Pizarro, aber der ist halt, wie alt ist der jetzt?
42? 37.
Ja, das ist ja fast 42. Ich glaube einfach, dass er nicht mehr diese Qualität hat, die er mal hatte.
Alles andere wäre auch sehr beachtlich.
So. Ja, Jilson hat das bis ins hohe Alter.
Ja. Bei wo KFC Uerdingen oder wo er zuletzt gespielt hat. Was mich an Augsburg so, die Geschichte ist ja keine neue. So, da spielt ein Verein eine überragende Vorsaison, kommt in die Euroleague, kackt im Jahr danach ab. Was mich daran. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt, als das Ding aus war, war ich, glaube ich, bei Bier 10 und freute mich des vorangegangenen Spiels. Aber was mich dann jetzt, wo ich dann nur das Ergebnis sehe, dann halt an Augsburger Stelle bangsingen würde, da liefert man unter der Woche einen super Euroleague-Spieler ab. Ja? Holt den ersten internationalen Heimsieg der Vereinsgeschichte, watscht Alkmaar 4-1 weg. Und schafft es dann nicht, dieses Selbstbewusstsein in der Bundesliga auf den Platz zu bringen. Das erinnert mich natürlich an den BVB der Vorsaison. Nur, dass ich bei Augsburg, wenn ich mir den Kader angucke und die Elf, mit der die da aufgelaufen sind, da ist dann diese letzte Saison häufig dann startende Qualitätsdiskussion, und dass der BVB ja viel zu gut sei dafür. Die kann man an der Stelle nicht führen, weil der FC Augsburg ist und wird es wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit bleiben, ein Verein, der eigentlich irgendwie in die Region zwischen 12 und 18 gehört. Und da muss man sich jetzt, wenn man dann so eine Saison spielt und 6 Punkte aus 12 Spielen holt, echt fragen, ob das nochmal gut gehen kann. Und ob es da, wo wir das vorhin schon mal angebracht haben, ob sich da nochmal zwei Vereine finden lassen, die noch schlechter sind.
Ja. Okay, aber bevor jetzt der eine, der schon 10 Bier-Intus hatte, der andere, der es nicht ganz gesehen hat und der dritte, der mit einem Virus im Bett lag, über ein Spiel reden, würde ich sagen, verzeiht es uns, liebe Werder- und Augsburg-Fans, aber da müssen, da sparen wir uns jetzt dann mal weitere Meinungen, einfach aus Selbstschutzgründen. Wie viel habt ihr denn von Darmstadt gegen HSV gesehen?
Eine schöne Pyroshow der Hamburger und die beiden Tore habe ich gesehen.
Martin?
Ich finde, das ist ein Top-Spiel. Ich habe auch da die Spieltagszusammenfassung gesehen und das Spiel als Top-Spiel war, ich meine, man konnte vorher erwarten, dass das nichts gibt.
Hammer.
Erste Darmstadt 98 Top-Spiel der Bundesliga-Geschichte. Die ist jetzt nicht so furchtbar lang, seit es dieses 18:30 Top-Spiel gibt, aber ich fand es fast schon überraschend, dass das tatsächlich dann ein 1:1 gibt, weil, um mich da ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, ich sehe Darmstadt im Moment stärker als den HSV und hatte eigentlich auch gedacht, dass Darmstadt denen zu Hause richtig Punkte abnimmt.
Ich glaube tatsächlich, nach allen Eindrücken, die ich mir so zusammengesucht habe in Zusammenfassungen und Spielberichten plus Twitter, dass es auch wesentlich mit einer sehr guten Torhüterleistung zusammenhing. Also beide Torhüter haben sehr gut gehalten, aber insgesamt war es eher weniger vom HSV als von Darmstadt.
Was aber jetzt, also mich überrascht, dass ihr oder dass du da so eine hohe Meinung von Darmstadt habt. Gerade zu Hause spielen die jetzt ja, also die spielen für ihre Verhältnisse bestimmt eine total überragende Saison. Aber gerade zu Hause war das ja bislang auch eher wenig, was sie da an Punkten geholt haben. Und der HSV wiederum scheint sich ja jetzt nach den letzten beiden Jahren tatsächlich, naja, zumindest mal solide zu präsentieren. Das, was ich vom Spiel gehört habe, läuft in dieselbe Sparte, ja, Darmstadt da durchaus den 3 Punkten näher gewesen ist, was mich aber persönlich überrascht hat. Also ich hätte, und habe ich glaube ich auch getippt und hätte es erwartet, dass der HSV irgendwie unglücklich mit 0:1, 1:2, irgendwie sowas, da die 3 Punkte mitnimmt, einfach weil ich die Hamburger diese Saison erstaunlich stabil finde.
Ja, wobei die Hamburger es natürlich gar nicht mögen, also immer noch nicht, wenn sie den Ball haben. Das kommt zwar jetzt ein bisschen mehr, also hat man in dieser Saison schon viel, viel mehr gesehen als in der letzten Saison, was natürlich auch sich leicht erklärt mit der sportlichen Situation, da kann man andere Akzente setzen, aber so ganz mögen sie es halt immer noch nicht und Darmstadt schafft es halt wirklich auf eine faszinierende Art und Weise, andere Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen.
Dann auf gute Erfahrung geschlagen, ja, das ist, ich mache das auch so ein bisschen tatsächlich, meine Einschätzung vor dem Spiel, so ein bisschen fest an dem Spiel gegen Hannover 96, was ja nur das untermauert, was du gerade gesagt hast, Max. Hannover 96, ich habe erwartet, dass Darmstadt ähnlich auftritt gegen den HSV, wie Hannover 96 das getan hat und das Ganze dann einfach nutzt, dass der HSV ein bisschen überfordert mit der Situation ist. Der HSV hat sich in dieser Saison, und da bin ich völlig bei euch, sehr im Prinzip im Nachhinein fast verdient, dass sie letztes Jahr nicht abgestiegen sind, weil sie dafür noch 30 Punkte holen müssen oder so, um das tatsächlich dann hinten raus verdient zu haben. Aber sie spielen in dieser Saison zumindest wie ein Bundesligist. Und gerade auch, wenn man mal vergleicht über die Mannschaften, über die wir schon gesprochen haben, Augsburg, Hannover, Stuttgart, sie spielen auch besser als diese Mannschaften. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, wird der HSV auch mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun haben und nicht das Triple holen im Relegationswettkampf. Also deswegen ist das schon in Ordnung.
Ja, harte Wettbewerber um den Abstieg, da ja Hoffenheim, die jetzt gegen Eintracht ein hübsch-deveneskes Ergebnis erzielt haben, 0:0 und sich bei ihrem Torhüter bedanken können, dass da zu einem Punkt gereicht hat.
War so ein Spiel, was glaube ich auch außerhalb der eigenen Fanszenen niemand wirklich verfolgt oder sich für interessiert hat, oder? Also ich persönlich habe das Ergebnis und einen Spielbericht dazu zur Kenntnis genommen und google jetzt gerade mal, kickere gerade mal eben die Spieldaten, okay, und dann sehe dann, dass die Eintracht wohl deutlich besser gewesen ist, aber so viel Interesse hat dieses Spiel in mir erzeugt, weil es ja auch irgendwie, ja gut, die Eintracht ist so ein Mittelfeldkandidat und Hoffenheim hoffe ich dazu absteigen, aber wirklich viel Potenzial hatte dieses Spiel nicht, oder?
Ach du, ich war am Dienstag 2 Stunden im Eintracht Frankfurt Podcast zu Gast und habe einen beachtlichen Anteil dieser 2 Stunden darüber diskutiert, ob die Eintracht genauso defensiv auch gegen Hoffenheim spielen wird.
Ah ja, okay.
Ich habe mir da das ganz gerne irgendwie, so es mir möglich war, mitverfolgt. Martin, hast du?
Ich finde es mir auch. Ich habe vor dem Spieltag tatsächlich, wir haben am Freitag dann im Bundesliga-Special drüber gesprochen, natürlich auch über dieses Spiel. Wir sprechen ja immer über alle Spiele. Und ich hatte gesagt, wenn Hoffenheim so spielt, wie sie in der letzten Woche gespielt haben, also wie sie gegen Köln gespielt haben, und Eintracht Frankfurt spielt so, wie sie gegen Bayern gespielt haben, dann haben wir am Ende des Spiels irgendwie 4 Ballkontakte, weil dann nur im Anstoßkreis einmal der Anstoß ausgeführt wird, dann vielleicht noch ein Pass nach hinten und dann war beide Mannschaften einfach bis abbleiben. Ganz so schlimm war es dann ja nicht. Aber es war natürlich zu erwarten, dass es jetzt kein Offensivfeuerwerk gibt. Wobei, du hast es richtig gesagt, Max, ja schon das eine andere Tor gefallen wäre. Beide Torhüter haben das auch gut verhindert. Der Frankfurter Torhüter einmal richtig stark gegen Kurani gehalten, der tatsächlich auch noch lebt. Also jetzt nach dem Transfer habe ich von dem auch nicht mehr groß was mitbekommen. Der Kurani ist für mich so ein bisschen der Pizarro von Hoffenheim. Und
da hat jetzt weiß ich gerade nicht, wen von beiden du beleidigt hast. Wir haben vorhin eine sehr tiefe Meinung von Pizarro gehört und na egal.
Gottes Willen. Beides hervorragende Stürmer,
ja. Die
weit über ihr Zenit hinaus sind und von denen sich auch, glaube ich, die betreffenden Mannschaften, gerade Hoffenheim, auch sehr, sehr viel mehr erwartet haben, als sie sie geholt haben. Und das war jetzt diese Szene von Kurani, die ich gesehen habe, wo er da aus kurzer Distanz im letzten Moment der Eintracht über den Arm noch hochkriegt und da hält, war die erste Szene, die ich mitbekommen habe von Kurani in dieser Saison, also die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Und frag mich nächste Woche nochmal danach. Also so viel habe ich da noch nicht gesehen. Dass Frankfurt dann viel Druck macht und dass Baumann gut halten kann. Oliver Baumann, hervorragender Torhüter, haben wir auch im Spiel gegen FC, glaube ich, gesehen.
Mhm. Okay. Ich weiß, dass ihr beide im Prinzip auf dem Sprung seid. Deswegen würde ich sagen, Gladbach-Ingolstadt 0-0. Wir lassen das einfach unter den Tisch fallen, geben Ingolstadt aber unheimliche Props dafür, dass sie mit 4 Siegen, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, einer Tordifferenz von 7-9 Toren auf Platz 10 in der Bundesliga stehen am 12. Spieltag. Hammer Bilanz. Und über die Teams müssen wir einfach in der nächsten Ausgabe nochmal ausführlicher reden. Außer ihr sagtet, sie wollt unbedingt dafür noch überziehen für dieses 0-0. Nee.
Gladbach ist sowieso immer so eine Sache und ich halte mich da gerne zurück.
Ja, ja.
Tatsächlich sehr, sehr, ich mag es ja kaum glauben, dass ich das jetzt sage in einer Sendung, die ausgestrahlt wird, die Leute hören. Ich kenne sehr, sehr liebe Gladbach-Fans, ja. Und da möchte ich dann auch nichts sagen.
Das ist das größte Problem von Twitter, dass man von jedem Scheißverein nette Fans kennenlernt. Das geht mir schon seit ganz vielen Jahren so.
Vorhin auch unglaublich nett, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, bevor ich das ganz vergesse, Max, dass du gesagt hast, der 1. FC Köln möchte Mainz 05 werden und nicht möchte Borussia Mönchengladbach werden. Weil das ist der Vergleich, den ich immer heranziehe. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, das zu umgehen.
Du, weißt du, ich mache das jetzt so lange wie du kennst das ja, da muss man einfach sehr, sehr weise seine Worte wählen. Nee, war naja, da Gladbach gerade in der Champions League war, hätte es nicht gepasst. Egal. Ihr Lieben, lieber Clemens, @BVB Boisserie, auf Twitter unbedingt folgen. Vielen Dank, Clemens, dass du dir Zeit genommen hast, aus deinen Redaktionsräumen heraus. Danke dir.
Danke für die Einladung.
Und danke auch Martin Grabmann von meinsportradio.de, wo ihr hoffentlich eh schon regelmäßig reinhört. Danke, Martin.
Sehr gerne, Max, wie immer.
Und an der Stelle noch ganz kurze Podcast-Grüße an 1953, den Dresdner Fußball-Talk, an den Rekordmeister-Podcast, das ist ein englischer Bayern-Podcast, und an Anfield Index, das ist ein FC Liverpool-Podcast. Die drei sind neu in unserer Podroll, wo ihr wie immer reinhören könnt. Jetzt in der Länderspielpause habt ihr ja auch ein bisschen Zeit dafür. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat auch diese etwas kürzere Folge mit klaren Schwerpunkten gut gefallen. Gebt uns Feedback und ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Bundesliga-Spieltag und berichten von neuen Aufgeregtheiten rund um die Bundesliga und Rudi Völler wahrscheinlich. Bis dahin, gute Zeit euch, viel Spaß bei den Länderspielen, sind ja schöne und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.